Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit dem Teamcoach Hinak Smolka. Viel Spaß!
Frag mal nach, wo in der Schule ist das Thema? Wo im Sport wird das vermittelt? Da wird alles mögliche Technik, Taktik vermittelt, aber nicht zu sagen, wie gehen wir gemeinsam mit Konflikten um? Was ist das überhaupt? Und nicht wieder zu theoretisch zu werden, sondern dem Moment, wo du anfängst zu sagen, ich behalte meine Wahrheit für mich und ich spreche meine Wahrheit nicht mehr aus, ist genau der Moment, wo es auseinandergeht. Und es auszuhalten und dem anderen das Gefühl zu geben, zu sagen, eine Differenz trennt uns nicht. Wir haben verschiedene Meinungen, okay. Und jetzt lass uns mal darum streiten, was das Beste ist und nicht zu sagen, oh, wer ist in Gabriels Team oder meinem Team? Es ist für mich eine absolute Wertschätzung und ein respektvolles Verhalten, wenn du mir wirklich aufzeigst, was ich nicht sehe oder was du wirklich über mich denkst. Es gibt kaum etwas Intimeres, was du tun kannst, als für mich dich zu offenbaren. Weil wenn du mir aufzeigst, was schlecht läuft oder was ich falsch mache oder wo du sagst, das ist 95%, aber es gehen noch 5%, ja? Wenn du mir das wirklich sagst, dann hast du davon erstmal gar nichts. Im Zweifel bin ich sauer auf dich, Gabriel wieder, sag mal selber erstmal. Es ist brutal. Es ist etwas, was dir entgegnet, wo du sagst, ja, aber. Es kommt etwas zu einem Punkt, wo ich sage, ich muss es dir sagen, ich denke es doch so. Ich teile es nur nicht mit. Weil, ja was? Weil ich das Gefühl habe, wir kommen nicht wieder zurück zur Harmonie.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel und hoste das hier seit 2018. Wir sind heute am 2. September 2025 schon in Folge 347. Unglaublich, wie viel Wasser schon die Warnow heruntergeflossen ist, sagt man hier zumindest in Rostock. Ich freue mich, dass wir heute wieder durchstarten können. Ich habe wieder einen neugierigen Menschen bei mir. Einen jungen Mann, der dieses Jahr schon mal hier im Podcast war, nämlich im Januar. Die Rede ist von Hinak Smolka. Er ist der führende Teamcoach in Deutschland, hat schon unter anderem den FC St. Pauli mit seinem Coaching dazu verholfen, aufzusteigen, oder die Hamburg Towers, den Basketballverein. Auch denen hat er maßgeblich geholfen, dass die sich besser verstehen, besser kennenlernen, bessere Beziehungen haben und dann auch erfolgreich zusammenspielen. Wir haben im Januar schon darüber gesprochen, wie er arbeitet, wie er Teams unterstützt, natürlich auch Unternehmen in der Arbeitswelt, und heute schauen wir auf seine neuen Thesen, die er entworfen hat. Es geht nämlich um neue revolutionäre Thesen für ein besseres Miteinander. Zurück zu wir, das ist die Headline, die er mitgebracht hat. Und er sagt, wir haben in den letzten Jahren, auch in der Pandemie, viel Flexibilität kennengelernt. Natürlich auch durch die Technologie, durch Homeoffice, Remote Work und alles. Aber wir müssen jetzt auch wieder zusammenkommen. Wir müssen auch Unterschiede aushalten. Wir müssen uns Mühe geben, uns zu verstehen. Wir müssen uns besser feedbacken. Wir müssen mit Fehlern anders umgehen. Und er macht das sehr konkret. Und ja, er geht so weit, bis es wehtut, hätte ich was gesagt. Schonungslose Klarheit hier an dieser Stelle. Wir haben das Ganze in Hamburg aufgenommen bei Serviceplan. Vielen Dank nochmal an Sven Labenz und auch schöne Grüße an Nico Backspin. Und ich will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern nehme euch mit rein in diesen Podcast und wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und viel Inspiration. Man kann durchaus so ein paar Sachen auch mitschreiben. Es lohnt sich also, einen Stift bereitzulegen. Bevor wir starten, meine Bitte an euch, abonniert diesen Podcast. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Es geht diese Woche Freitag auch schon weiter mit der nächsten Episode. Und ihr erwartet hier also wirklich immer wieder neue, gute Stories. Das könnt ihr von mir erwarten. Ich spreche wirklich mit vielen Menschen, die was zu sagen haben, ja, die auch eine Message haben, die nicht nur erzählen, wie cool ihr Unternehmen ist, sondern die auch was bewegen wollen. Und ihr könnt natürlich auch gerne auf mich zukommen, wenn ihr was bewegen wollt mit eurer Company, wenn ihr diese Arbeitswelt auch ein Stück besser machen wollt, dann kommt auf mich zu. Außerdem kann ich euch noch ganz kurz auch in eigene Sache auf meinen Storytelling-Newsletter hinweisen. Den könnt ihr abonnieren. Da gibt es jede Woche Sonntag was Neues zu lesen, auch was hier im Podcast abgeht, wie ihr auch eure Story gut erzählen könnt, wie ihr euch auch als Story-Brand etablieren könnt, gebe ich euch Tipps. Und es gibt ein neues Storytelling-Sparringsprogramm. Da unterstütze ich euch gerne direkt und persönlich dabei, wie ihr eure Brand aufbaut und dann auch eure Story so erzählt, dass Leute auf euch aufmerksam werden und dann gerne mit euch zusammenarbeiten wollen. Alles in den Shownotes. Jetzt springen wir aber erstmal rein in den Podcast mit Hinak Smolka. Bis später. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich bin heute in Hamburg und freue mich, dass der liebe Hinnerk Smolka wieder da ist. Moin Hinnerk.
Moin Gabriel.
Hast du es einrichten können, dass wir heute wieder sprechen?
Ja, klar. Ich habe mir extra Zeit für dich genommen und freue mich sehr darauf, mit dir den zweiten Teil zu machen.
Ist ein gutes halbes Jahr her, dass wir gesprochen haben. Das muss im Dezember 24 gewesen sein. Im Januar kam die Folge raus. Wir haben viele Leute gehabt, die zugehört haben und auch sich gemeldet haben darauf. Wir wollen heute mal schauen, nicht nur was in dem halben Jahr seitdem passiert ist, sondern wie du auch aktuell so auf Teamwork schaust. Du hast nämlich auch etwas erarbeitet, 11 revolutionäre Thesen für gemeinsamen Erfolg. Da kann ich schon mal sagen, macht euch auf etwas gefasst. Da steckt viel drin, natürlich auch viele Jahre Erfahrung. Aber ja, starten wir erstmal heute. Wie geht's dir denn?
Sehr gut. Ich bin sehr entspannt, ich bin glücklich, ich bin gesund. Mir geht es sehr, sehr gut.
Gibt es auch Tage, wo du sagst, mir geht's nicht gut, oder ist das so eine Einstellungsfrage? Weil ich habe den Eindruck, Leute antworten darauf sehr unterschiedlich und es gibt Leute, denen geht's eigentlich immer gut, könnte man denken. Vielleicht gehen sie aber auch nur anders mit den Dingen um.
Nee, gefühlt jeden Tag geht's mir nicht so gut für den Moment.
Ah, okay.
Also ich habe ganz oft, kennt man doch dieses Gedankenkarussell.
Mhm.
Und dann kann man sich da drin verfangen manchmal, ob es jetzt Zukunftsorientierung ist oder Zukunftswünsche und Ängste. Ja, und dann muss man sich einfach wieder ins Hier und Jetzt holen und sagen, schau dich mal um, wie geht's dir und ist alles gut? Und meistens ist es sehr, sehr gut und dann geht's mir auch wieder besser.
Dann geben wir erstmal denjenigen, die dich nicht kennen, noch die Chance, dich kennenzulernen. Du hast beim letzten Mal schon meiner mittleren Tochter erklärt, was du so tust. Jetzt schaut der Nico Beckspin hier gerade rein. Du bist im Podcast verewigt. Lieber Nico, was würdest du sagen? Wer bist du? Was machst du so?
Oha, beruflich?
Als du Mensch? Kannst darauf antworten, wie du möchtest.
Okay. wer ich bin, das sind ja gleich so deep question hier am Anfang.
Ja.
Ich sag mal beruflich, das einfacher zu beantworten für mich. Ich bin Teamcoach. Ich berate Unternehmen und Sportmannschaften seit 17 Jahren. Habe meine Leidenschaft im Leistungssport und arbeite aber auch mit Vereinen zusammen, mit verschiedensten Organisationen, um das Thema Wir, Gemeinsamkeit, Strukturen, Organisationen aufzubauen, die etwas schaffen, was mehr ist als die einzelnen Individuen.
Mhm.
Zum Thema ich selbst, ich würde sagen, ich habe letztens mal drüber nachgedacht. Ich versuche, das Leben zu erfahren, indem ich meine Grenzen austeste. Indem ich mich quasi immer wieder reflektiere, anschaue, wo meine Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten sind. Ich bin sehr gerne mit Menschen unterwegs. Ich lerne sehr viel durch Menschen. Empathisch quasi auch zu sein und nachzuempfinden, was Leute, wie deren Lebensrealitäten so sind. Und das ist für mich sehr, sehr spannend. Und das ist sehr fordernd. Und gleichzeitig versuche ich immer wieder, mich ein Stück weiter zu pushen. Das kommt ein bisschen aus dieser Leistungsmentalität. Ich habe das immer im Sport so betrieben. Ich habe grundsätzlich diesen Kasper im Kopf, der aber auch letztlich dann wieder immer sehr edle Perlen findet in den dunklen Stunden und den Schwierigkeiten.
Da verlinken wir den Podcast, den wir letztes Mal aufgenommen haben noch. Da erzählst du auch so ein bisschen nochmal die Story, die so ein bisschen erklärt, warum du dich eigentlich mit diesem Thema beschäftigst. Also ich finde das ganz interessant mit den Grenzen und den Menschen, das hängt ja oft zusammen. Also Menschen bringen einen ja auch an die eigenen Grenzen. Wenn man alleine ist, dann ist es vielleicht irgendwann auch schwer, wenn es in Einsamkeit abdriftet. Aber mit anderen zusammenzuarbeiten oder zusammen zu leben, das muss ja gar nicht nur mit Arbeit zu tun haben, das kann einen schon so richtig herausfordern, ne? Die Andersartigkeit von anderen.
Was fordert dich denn am meisten heraus, Gabriel?
Aktuell? Aber mich fordern die Kinder immer wieder raus, jeden Tag eigentlich. Die sind ja bei uns auch sehr unterschiedlich, ne? Also 3 Töchter, wie gesagt, 15, sehr interessantes Alter, Hashtag Baustelle. Ich verpasse jetzt mal jedem Alter eine Baustelle. Die mittlere ist 11, die Mathilda, die ja hier das Intro einspricht, die hat so den Hashtag Ehrgeiz, was ich toll finde. Also der muss man gar nicht sagen, die geht von sich aus los und sucht sich Hobbys und setzt sich hin und lernt. Die hat das irgendwie. Und die dritte, Frieda, die ist 6 und kommt jetzt gerade erst in die Schule und die ist Hashtag Küken, immer noch so. Aber das fordert einen und fordert mich natürlich täglich raus, mich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse auch einzustellen. Und das
kollidiert natürlich auch immer wieder, nicht nur mit mir, sondern auch untereinander, weil natürlich auch in deren Leben sehr, sehr viel passiert. Aber ich finde, wenn man dann herausgefordert wird, und das ist in der Arbeitswelt vielleicht auch so, dann kann man viel gewinnen, dann kann man viel dazulernen. Und das hast du ja in deinen Thesen auch drin, das Lernen, das geht ja auch erst außerhalb der Komfortzone eigentlich los.
Ne? Ja, bin ich ganz bei dir. Man sitzt ja immer in dieser Schwierigkeit drin und denkt, was soll das oder was bringt es mir am Ende und ist alles so schwierig. Und wenn man dann quasi reflektiert und zurückschaut, also ich meine, überleg mal deine Probleme mit 15, mit 20, 25 und du bist ja so 30 ungefähr, ne? So siehst du auf jeden Fall aus.
Ja, so ungefähr.
Dann merkst du immer wieder, okay, ich habe es geschafft. Ich habe es wieder immer ein Stück weiter geschafft und irgendwas treibt mich an und ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt 42 und habe mehr die Ruhe, nach vorne zu schauen und zu sagen, es wird schon. Ich habe nicht mehr diesen inneren Stress, ich habe nicht mehr diesen Druck. Das entspannt mich sehr. Und das entspannt auch in den Situationen, in denen ich mich begebe dann mit Menschen, wenn es dann knirscht oder wenn es quasi um etwas geht, dann wird die Luft immer dünn und dann entspannt zu bleiben und auch die Gelassenheit zu haben, zu wissen, wir kommen da gemeinsam raus, das ist wichtig.
Du hilfst Teams erfolgreich zu bleiben oder zu werden, könnte man das so sagen?
Sowohl als auch.
Genau.
Wobei die meisten es werden wollen und die wenigsten es bleiben.
Bleiben können.
Ja, ist eine Anstrengung. Also mal, total. Wenn du mal eine Eins geschrieben hast oder wenn du mal ein Erster wurdest und dieses Niveau aufrechtzuerhalten, das ist ja meistens quasi ein Peak-Moment, auf den man hinarbeitet und dann den dauerhaft zu etablieren, das ist schon eine Nummer. Also jeder, der mal im Sport guckt an die Tabellenersten und sagt, das ist so ein Erwartungswert, das wollen wir halt machen, dann sage ich, dann probier mal aus, das ist schwer.
Es wird auch immer leicht geschimpft über die, die ganz oben stehen, ne? Die Bayern. Mhm. Die haben ja mehr Geld, also ist es ja offensichtlich auch logisch, dass sie da oben stehen. Aber dass da auch viel Arbeit drin steckt, das sieht man nicht immer von außen.
Meine Schwester hat mir mal was gesagt, das nehme ich immer zu Herzen. Neid musst du dir verdienen, Mitleid bekommst du umsonst.
Das stimmt.
Ja, und wenn du beneidet wirst oder auch angefeindet wirst, dann würde ich sagen, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Kannst du dich noch an Teamwork erinnern, wo du Teammitglied warst, bevor du in diese Rolle des Teamcoaches gekommen bist? Und vielleicht hast du da auch noch ein Beispiel vor Augen, wo du sagst, das war besonders intensiv.
Oh, mehrere. Ich bin relativ lange schon in der Rolle drin, seit ich 25 bin. Das ist eine gut differenzierte Frage, finde ich. Wir haben damals einen Fanclub gehabt mit St. Pauli. Und das war ein hervorragendes Team und da haben wir quasi, waren wir sehr erfolgreich mit sehr wenigen Mitteln und das hat wirklich Spaß gemacht, dieser Spirit quasi, den erlebt zu haben, den habe ich quasi dann weiter bis zu St. Pauli hin durchgetragen, aber auch diese Crossover-Geschichten, über die wir gesprochen haben im ersten Podcast. Es gibt natürlich die Teamarbeit überhaupt, die mit meinem Onkel, ich habe ja 17 Jahre lang mit meinem Onkel zusammengearbeitet, das hat sich jetzt getrennt, weil er in Rente geht. Aber das waren die intensivsten 17 Jahre in einem Team überhaupt. Ja, da können wir dann 3 Stunden Podcast drüber machen.
Was hat dich da an deine Grenzen gebracht als Teammitglied?
Oh ja. Das ist ja noch familiär verbunden. Und jeder Mensch hat eine Eigenart. Und je länger du jemanden kennst, desto mehr kennst du diese Eigenart.
Das sagt man immer so, wenn man Leute seltsam findet, ne? Der hat eine ganz eigene Art.
Ja. Ich finde, es ist negativ, hat so einen negativen Touch, ne? Aber eine Eigenart bedeutet ja nur, dass du eine Spezialisierung, einen Spezialist, eine eigene Identität hast.
Eigentlich ist es ja was Positives, wenn du nicht so angepasst dem Rest hinterherläufst, sondern eine eigene Meinung, eine eigene Herangehensweise hast, nur das ist halt unbequem oft.
Genau.
Für den Rest.
Und sich damit quasi auseinanderzusetzen und eine Akzeptanz zu schaffen. Ich habe sehr, sehr, sehr lange probiert, meinem Onkel Dinge weiß zu machen oder auch ihn quasi zu überzeugen, in gewissen Wegen zu gehen und mitzugehen, weil ich quasi das konzeptionell strategische Brain bei uns war. Und habe dann irgendwann gemerkt, es ist viel einfacher, ihn zu akzeptieren, wo er ist und dann damit zu gehen. Und das hat mich einige Jahre gekostet. Das hat mich Nerven gekostet ohne Ende. Aber war auch eine große Erkenntnis. Also da habe ich mir öfters in die Faust gebissen, ich gucke gerade, Bissspuren sind nicht dran, aber das war schon oft, ja.
Jetzt arbeitest du schon lange als Teamcoach für auch renommierte Sportvereine, denen du auch durch deinen Beitrag mitverholfen hast zu einem Aufstieg, also auch zu Erfolg. Da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle, das haben wir letztes Mal auch besprochen. Jetzt legst du nochmal was vor, nämlich zurück zu wir. 11 revolutionäre Thesen für gemeinsamen Erfolg. Ich finde erstmal die Überschrift bemerkenswert im Sinne von sehr reduziert und sehr essentiell eigentlich. Also erstmal interessiert mich, warum zurück? Und dann auch nochmal dieses Wir. Was bedeutet dieses Wir für dich?
Bevor wir darauf eingehen, erstmal einen schönen Gruß an Sven Labenz. Der hat mir sehr dabei geholfen und phänomenale Ideen, die er mit eingebracht hat. Und das basiert sehr viel auch auf seiner Mitarbeit. Von daher vielen Dank, Sven, an dieser Stelle. Ja, zurück zu Wir. Wir haben ja so ein bisschen das mit der Pandemie gehabt, dass quasi alles in diese Isolation kam, auch der Individualismus, dass wir uns jeder für sich alleine und das ist alles ein bisschen ausgereizt, auch im Sport. Und eigentlich sind wir soziale Wesen, was heißt eigentlich, wir sind es. Und jetzt nehmen wir mal auch die Digitalisierung, das führt ja auch jetzt nicht gerade zu mehr Wir oder sage ich mal präsent miteinander sein, in Präsenz. Und ich fühle die Tendenz überall, in Unternehmen, in Sportmannschaften, bei Kids, Jugendlichen. Es geht immer wieder zurück zu, ich möchte mich irgendwo anschließen, ich möchte gemeinsam etwas zusammentragen, einen Wert, ein Ziel verfolgen, eine Vision. Und deswegen kam der Titel Zurück zu Wir, auch wieder hier im Rap, Sammy Deluxe, hat auch einen Track, der so heißt.
Ach so, das habe ich gar nicht mehr,
da musst du den mal reinziehen.
In Erinnerung. Wo erschien der? Weißt du es noch? Eher in der Anfangszeit oder so, zuletzt?
Das Tier weiß ich nicht ganz genau, ich habe ihn nur im Ohr. Aber,
Rap mal.
Da kommen wir zu unseren Grenzen wieder, ne?
Shownotes.
Also den auf jeden Fall anhören.
Mhm. Dann lass uns vielleicht nach vorne schauen, die revolutionäre Thesen. Also was ist denn das Revolutionäre? Oder was braucht es denn jetzt, was wir aktuell vielleicht nicht so sehr haben? Darüber werden wir ja gleich nochmal sprechen.
Es geht um etwas anzugreifen und zu hinterfragen. Ja, eine Revolution grundsätzlich bedeutet ja immer eine Revolte gegen
eine Veränderung des Status quo eigentlich.
Und wenn wir uns das Wir angucken, wie wir das gerade ausleben oder was das für uns bedeutet, dann stelle ich das sehr stark in Frage. Und mit diesem Thesenpapier habe ich probiert mal das ganze Wissen, was ich habe seit 17 Jahren mal in Kleinstformen in so eine Essenz reinzudrücken und dann auch so gerecht zu machen, dass Leute damit was anfangen können und sich wiedererkennen und sagen, stimmt eigentlich. Also es ist ja auch geleitet von Fragen auch, dass man sich selbst reflektieren kann. Und es gilt etwas anzugreifen und zu hinterfragen, was uns abhanden gekommen ist.
Ja.
Und deshalb kommen wir wieder zurück zu dem, was eigentlich uns ausmacht. Aber es sind auch revolutionäre Ansätze in dem Fall, weil ich ja quasi etwas entdeckt habe, wissenschaftlich ausgearbeitet habe und geprüft habe im Leistungssport, wo ich sage, das hat bisher so noch keiner gesagt oder erkannt. Würde ich mal als These so aufstellen, als Überthese. Und deshalb ist es revolutionär, so auf Teams zu gucken. Und das versuche ich ja auch im Sport. Die Idee ist ja, dass im Sport quasi etwas anerkannt wird, wo man sagt, das stimmt, da müssen wir ran. Das ist etwas, was neu ist und was für uns ein Riesenpotenzial gibt. Deshalb revolutionär.
Diese Sportwelt, ist die immer ein gutes Vorbild für die Arbeitswelt oder gibt es da auch Grenzen?
Überhaupt kein gutes Vorbild, würde ich sagen. Das ist ja ein Extrem.
Es wird ja gern genommen, ja. Das Fußballteam wird zusammengestellt und so weiter und so fort. Du kennst das ja alles.
Richtig. Ich würde sagen, das ist ein Extrem, ein Auswuchs. Das ist, da gehen ganz spezielle Menschen rein, spezielle Mentalitäten. Das fordert alles von dir ab. Ja, und das ist etwas, was ich sage, das als Vorbild zu nehmen, sage ich mal, als Standard zu setzen, das wäre falsch. Ich denke, es geht immer wieder um diese Essenzen, die man glaubt, die da drin sind oder die daraus entstehen, was ich denke auch eher romantisiert ist im Fußball als wirklich dann Tatsache. Deshalb nein, kein gutes Vorbild für uns.
Wir haben letztes Mal auch geklärt, was eigentlich ein Team ist. Es wird ja auch so leichtfertig mit dem Begriff umgegangen. Aber ein Team hat ein gemeinsames Ziel und da steckt eben sehr, sehr viel drin. Und deswegen lass uns da gerne mal einsteigen in die erste These. Da sagst du, das romantisierte Füreinander ist die stärkste Waffe, wenn man weiß, wie es entsteht. Was meinst du damit?
Na, wenn man wirklich mal hinguckt und man geht zur Arbeit, dann hat man Kollegen und dann versucht man, mit denen auszukommen. Ein Miteinander würde schon bedeuten, dass man mehr Achtsamkeit entwickelt hat und versucht, miteinander zu denken. Ein Füreinander ist ja noch etwas anderes, eine Opferbereitschaft. Also etwas, wo ich sage, das ist nicht für mich, es ist für das größere Ganze oder für mein Gegenüber. Und diese Haltung zu etablieren, ist ja eigentlich das, was Gemeinschaften eigentlich ausmacht. Wie entsteht das, ist die größte Frage, weil Strukturen selber oder gewisse Geschäftsfelder das quasi erstmal nicht mit sich bringen. Da geht es erstmal darum, wir müssen irgendwas verkaufen oder irgendwie einen Ertrag machen oder irgendwas Neues rausbringen. Das führt aber noch nicht dazu, dass ich mich mit dir verbinde und ich quasi für dich etwas tue. Und da mal genau hinzuschauen, das ist eine Quintessenz. Jeder, der in einem solchen Füreinander schon mal drin war, möchte A, wieder zurück und B, merkt, welche Ergebnisse das gebracht hat. Überall. Überall, wo es ein Füreinander gibt, war es ein immenser Erfolg. Zeig mir ein Beispiel, wo es ein Füreinander gibt, wo es keinen Erfolg gab. Auf das Beispiel warte ich noch, aber das steckt quasi dahinter.
Da muss ich sofort an diese Teambuilding-Maßnahmen denken. Mhm. Das ist für mich auch so ein bisschen Konstrukt der alten Arbeitswelt. Da geht man dann einmal im Jahr, weil es gibt ja ein Budget, geht man dann einmal im Jahr in den Biergarten oder bowlen oder sowas. Und das heißt auch Teambuilding. Also wie crazy eigentlich. Ne? Alle wissen, heute Abend machen wir Teambuilding. Mit der Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr füreinander gibt am Ende. So einfach ist es leider nicht.
Das stimmt. Ja, da triffst du schon wieder meinen Schmerzpunkt. Da führst du mich an meine Grenzen.
Sehr gut.
Eins fehlt mir, warum nur an dem Abend? Das ist die erste Haltung. Warum nicht jeden Tag? Also wir bilden auch unser Team jeden Tag.
Das ist so künstlich, ja.
Genau. Ich denke, es hat erstmal auch Möglichkeiten, sich entspannt zu begegnen, Hierarchien zu brechen, auch mal nicht über die Arbeit zu reden und auch was Gemeinsames positiv zu erleben. Ist alles förderhaft und darf auch gerne sein. Es hat nur wenig Einfluss auf das, was wir dann gemeinsam tun. Und ich glaube, dass das ist auch eine Begrifflichkeit, die dann besetzt ist. Vielleicht auch schon mit sehr vielen Erfahrungswerten, dass es halt nicht so viel bringt. Und da mal weg von zu schauen und zu sagen, was können wir eigentlich jeden Tag tun, was können Strukturen tun, Führungskulturen oder Stile sein, die das fördern. Das ist, glaube ich, die Idee, mit der ich mich jeden Tag beschäftige.
Dann gehen wir mal an die zweite. The Team Spirit is dead, aber ohne Team gibt es keinen Sieg. Da geht es also auch darum, dass man sich nochmal hinterfragt und fragt, ob man sich weiterentwickeln sollte, ob man sich mal anpasst auf die Welt, die sich auch verändert hat. Nimm uns mal mit rein.
Ja, was meine ich mit der These? Die alle reden von dem Team Spirit, aber keiner lebt den wirklich. Es geht wirklich darum zu sagen, für was mache ich das und was ist dieser Team Spirit? Wo beginnt der? Ne? Wenn wir über ein Wir sprechen, wo ist das ganz genau? Wo ist das zu Hause? Und das jetzt nicht zu theoretisieren, das ist ganz wichtig. Sondern es geht um etwas, dass du einen inneren Drive hast, eine Idee zu sagen, ich möchte in diese Idee, in diesen Spirit einkaufen. Ich möchte da auch investieren, weil es macht mir Spaß, es wächst etwas. Das quasi gibt es kaum noch. Deshalb sage ich, Team Spirit is dead. Und auf der anderen Seite wieder die These, hast du schon mal ein Champion-Team gesehen, was kein Team-Spirit hatte? Dann sagst du, das existiert so gar nicht. Also man kann fachlich sehr viel tun, organisatorisch sehr viel tun, aber es gibt etwas dazwischen, was sich dem Faktischen entzieht. Und was auch quasi gar nicht so zu greifen ist und benennbar ist, das kann man theoretisch, das juckt dann wiederum keinen. Das sind zu theoretisch. Aber es gibt etwas, ein Gefühl, eine Zugehörigkeit. Zusammenhalt, jetzt kommen verschiedenste Wörter, die auf diesem Team Spirit einzahlen. Und wenn du merkst, dass du mit diesen Leuten in Kontakt bist, die ein Team Spirit haben, dann spricht der Team Spirit durch die zu dir. Und das ist das Interessante, dass quasi etwas dich beseelt, etwas existent ist, wo wir sagen, das ist nicht bei Gabriel, das ist nicht bei mir, das ist nicht beim Dritten, sondern es ist irgendwo in der Mitte oder in den Räumlichkeiten oder um diese Idee. Und warum setzt darauf keiner mehr Wert, wenn das eigentlich die treibende Kraft ist, produktiv zu sein und dann auch quasi das Füreinander sich daraus speist.
Ich finde, man merkt das auch immer in der Sprache, ob Leute reden von ihren eigenen Ideen und Leistungen oder ob gesagt wird, wir sind dran, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema. Also ich finde, Sprache drückt sehr viel aus von dem, was dann kulturell auch dahinter steckt. Ne?
Ja, bin ich bei dir.
These 3 finde ich auch sehr interessant. Da sprichst du, glaube ich, auch einen wunden Punkt an von vielen Teams. Also ich habe das auch kennengelernt. Man möchte sich vertragen und verstehen und man geht Konflikten aus dem Weg. Man möchte eine Harmonie, man möchte Frieden. Ist ja vielleicht gut gemeint. Aber wir wissen auch, dass es ja immer wieder Spannung gibt und dass es ja auch ganz normal ist. Und die Frage ist eher, wie gehen wir damit um und wie nutzen wir sie vielleicht sogar positiv? Daher heißt deine These hier Game Changer Stress, Wachstumsmittel des Teams. Muss man natürlich auch erklären.
Es ist natürlich aus der Sportwissenschaft auch geboren, dass man sagt, ohne Stress kein Wachstum. Also es gibt ja super Kompensationsphasen. Nach einer Ermüdung kommt eine Kompensation und dann erfolgt eine Superkompensation, also eine erhöhte Leistung nach einem Stressmoment. Dieses Prinzip gibt es auch für Beziehungen oder für Gemeinschaften. Und es geht darum, dass jeder den Stress vermeiden möchte, statt zu verstehen, dass wenn wir zusammenarbeiten, wir immer in Stress geraten werden. Wenn wir in einem Team arbeiten, haben wir entweder eine komplexe Herausforderung oder ein komplexes Ziel oder einen Wettkampf, der mit Komplexität übersät ist und auch quasi Unvorhersehbarkeit. Das sind alles Stressfaktoren, zu anderen Stressfaktoren noch. Und die meisten sprechen drüber, wenn wir es nicht erfolgreich bewältigt haben, statt zu sagen, wie sieht es aus, was gibt uns Orientierung, um darin erfolgreich zu sein. Also es geht als erstes darum zu sagen, Stress ist gut, in welchem Maße natürlich, und dass wir uns den gemeinsam angucken, bevor er uns übermannt. Und dann auch zu verstehen, dass es ein Muss ist. Es ist gar keine Entscheidung, sondern wenn du in einem Team arbeitest, begegnest du Stress gemeinsam.
Automatisch.
Und deshalb wachsen wir auch gemeinsam oder wir scheitern gemeinsam. Es ist ja quasi das, warum keiner da reingeht, würde ich behaupten, ist, weil du kommst zu einem Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt muss ich etwas riskieren und es kann scheitern zwischen uns. Es kann also eine Distanz zwischen uns gehen. Und bevor ich das riskiere, gehe ich lieber nicht in den Stress hinein. Und wenn ich das einmal mache, mache ich das beim zweiten Mal.
Und dann hast du so einen Maskenball.
Maskenball oder auch tatsächlich, wir entfernen uns, aber keiner sagt das. Und dann quasi irgendwann ist der Scherbenhaufen da.
Es ist ja auch in Familien ja auch so,
genau,
dass dann, dass man sich dann in oberflächlichen Kaffeeklatsch, Smalltalk flüchtet, habe ich natürlich auch schon erlebt. Mhm. Beim Geburtstagskaffee wird dann über irgendwelche Lappalien gesprochen und man weiß eigentlich, der Elefant im Raum ist ein ganz anderer hier.
Genau.
Das haben wir aber irgendwie auch nicht so richtig gelernt, finde ich. In der Arbeitswelt nicht, im Privaten nicht, gesellschaftlich vielleicht auch nicht so richtig. Das ist mein Eindruck.
Absolut richtig erkannt. Da bin ich, also frag mal nach, wo in der Schule ist das Thema? Wo im Sport wird das vermittelt? Da wird alles mögliche Technik, Taktik vermittelt, aber nicht zu sagen, wie gehen wir mit gemeinsam mit Konflikten um? Was ist das überhaupt? Und nicht wieder zu theoretisch zu werden, sondern dem Moment, wo du anfängst zu sagen, ich behalte meine Wahrheit für mich und ich spreche meine Wahrheit nicht mehr aus, ist genau der Moment, wo es auseinandergeht. Und es auszuhalten und dem anderen das Gefühl zu geben, zu sagen, eine Differenz trennt uns nicht. Also eine Perspektive auf etwas, die kann sich erstmal, wir haben verschiedene Meinungen, okay. Und jetzt lass uns mal darum streiten, was das Beste ist und nicht zu sagen, oh, wer ist in Gabriels Team oder in meinem Team? Und jetzt versuchen wir Hauptsache, meine Idee setzt sich durch, sondern was ist da das Gemeinsame wieder in der Mitte? Und diese Furcht davor, das ist zutiefst menschlich, das kenne ich auch. Es ist jedes Mal, also es ist nicht so, ich mache das seit 17 Jahren beruflich, aber auch privat und halte mir selber den Spiegel vor. Und trotzdem ist es jedes Mal schwer. Und trotzdem sage ich, es ist immer lohnenswert. Es gibt immer einen Moment, wo ich quasi von der Situation weggehe, egal wie aufgeregt ich bin oder emotional angefasst, gerade wenn es wichtig wird, ne? Und dann sitze ich zu Hause und sage, was ist mein Anteil, dass das gerade A, eskaliert ist und B, was kann ich tun, dass wir wieder nach vorne zusammenkommen? Das ist eine Haltung. Und diese Haltung quasi zu etablieren bedeutet, eigenverantwortlich zu gucken, was mein Anteil ist im Stress, um das gemeinsame Wir, A, den Team Spirit, wieder zu fördern und B, auch meinem Gegenüber durch meine Haltung und meine Bereitschaft zu zeigen, das ist, was ich hier möchte und mitbringe. Und die meisten unterschätzen, dass jemand sich daran orientieren wird, zu sagen, wenn Gabriel sich hinterfragt, dann mache ich das mal auch.
Ich glaube, das wäre einen eigenen Podcast wert. Nur dieser dritte Punkt finde ich auch super spannend. Gibt es auch viel Literatur dazu. Wir gehen aber weiter und wenn ihr Fragen danach habt, dann geht ihr am besten direkt auf den Hinnerk zu. These 4, da geht es um Teamdynamiken. Du sagst, das ist der unbekannte Killer.
Ja.
Was meinst du denn mit dieser Punchline?
Du merkst, dass die Thesen sehr eng miteinander verbunden sind.
Mhm.
Und eine Dynamik bedeutet, es entstehen gewisse Faktoren, die quasi eine Bewegung initiieren. Und es gibt verschiedenste Teamdynamiken. Es gibt wissenschaftlich, kann ich dir 20 aufzählen, das juckt aber wie gesagt keinen. Es gibt etwas, wo man etwas in eine richtige Richtung bringen kann. Diese Dynamiken sind meist negativ und unter der Oberfläche. die Schwierigkeit ist, wenn sie unter der Oberfläche bleiben, sind sie da. Das wäre so, ich würde sagen, solange ich die Diagnose meinem Patienten nicht gebe, ist die Krankheit nicht da.
Das heißt, man blendet es aus.
Ja, ich weiß es nicht ganz genau.
Ich kenne es auch, Leute gehen nicht zum Arzt, obwohl es ihnen schlecht geht, weil sie, oder das ist so wie, ich mache den Briefkasten nicht auf, da wird wahrscheinlich irgendwas drin sein, aber ich tue so, als wäre es nicht so.
Genau, Verdrängung. Wunderbar, also kenne ich auch. Aber das ist dieses Beispiel. Also ja. Es ist existent und die Thymdynamiken entwickeln sich und zwar extrem rasant und exponentiell. Und du kannst sie A stoppen, A negativ, du kannst sie stoppen, du kannst frühzeitig sie benennen, du kannst frühzeitig quasi Lösung für produzieren, du kannst aber auch im Positiven Dynamiken entwickeln, die wieder auf diesen Team Spirit, wieder auf das Füreinander einzahlen und quasi etwas in Gang setzen, wo du gar nicht mehr dabei sein musst als Führungskraft oder als Initiator der Dynamik. Die Dynamik bedeutet, es gibt immer ein Auf und Ab und es gibt einen ständigen, eine ständige Dynamik. Es gibt keine Statik quasi in Teams. Und diese Dynamik, das bedeutet, ich habe ja auch die Frage gestellt, warum halten wir uns eigentlich zurück, ist wieder verbunden mit dem Stressmoment, weil die positiven Dynamiken einfach sind. Wenn das die Feier läuft, wenn wir das Ziel erreicht haben, wenn die Zahlen reinkommen, was auch immer, ja super, alle klopfen sich auf die Schultern. Aber in den Momenten, wo wir quasi davon wieder absteigen, also wir sich zurückdreht, wir durch die Täler wieder durch müssen, da sprechen wir nicht. Und ich habe auch gesagt, der unbekannte Killer, den meisten ist das A gar nicht bewusst, sie kennen es nicht, es gibt gar kein Bewusstsein dafür und dementsprechend killt da etwas im Hintergrund, wo du sagst, ich verstehe jetzt gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Aber auf einmal liegt es brach und wir kommen nicht wieder zurück. Und da mal hinzugucken, zu sagen, jede Beziehung hat das. Das ist es ja. Und in jeder Beziehung herrschen diese Dynamiken. Ob das jetzt zwischen deinen Töchtern ist und dir, im Fußball, in Unternehmen, überall mit meinem Onkel. Und diese Dynamiken immer wieder anzusprechen, sie zu benennen, sie transparent zu machen, weil dann können wir sie angehen. Und dann können wir quasi auch sagen, dass du bist nicht die Dynamik, ich bin nicht die Dynamik. Diese Dynamik umgibt uns oder wir sind, schwimmen damit. Ist auch nochmal eine andere Haltung. Und ich glaube, da ist es etwas, das ja so wirklich immer noch, obwohl ich erst erfolgreich war, obwohl ich jetzt 17 Jahre das mache, ich rede immer noch über das ABC, über Teamdynamiken, statt über das XYZ. Das ist immer noch der Beginn und ich fasse mir manchmal den Kopf und sage, das ist doch das Elementarste, was es gibt und trotzdem merkst du, nee, existiert einfach so nicht. Und da anzusetzen, das transparent zu machen, die bekannt zu machen, das wäre was, muss mich gar nicht anrufen, aber wenn ihr quasi über eure Teams darüber sprecht, dann seid ihr auch schon mal einen ganz weiten Schritt vorne.
Und da kann man starten, indem man zum Beispiel mal in der Runde den Raum eröffnet und jeder mal sagt, was er so fühlt, ja, wie sich eine Beziehung oder eine Konstellation oder ein Projekt vielleicht auch retrospektiv angefühlt hat, damit man überhaupt mal ins Besprechbare kommt. Ne?
Ich zögere hier, weil ich würde sagen, das ist quasi das Ende des Prozesses. Das ist nämlich das Schwierigste, quasi zu wissen, jeder im Raum weiß, dass es in Ordnung ist, dass wir das ansprechen, jedem ist es relevant, jeder hält sich auch kurz, jeder versucht auch jetzt nicht mit seiner Emotion das einfach nur in die Mitte zu werfen und zu sagen, ja, guck, wie du mit klarkommst, sondern zu sagen, warum ist die Emotion von Gabriel wichtig für uns alle? Warum ist es wichtig, dass er das loswerden kann, weil sonst trägt das ja auch mit sich und blockiert ihn. Und meistens hast du auch eine Absicht, du hast eine Perspektive auf eine Schwierigkeit, die uns alle betrifft. Und das lässt dich fühlen. Das Gefühl ist ja erstmal quasi für dich das Warnsignal oder der Moment zu sagen, ah, ich merke doch, dass hier irgendwas ist. Und dann versuchen wir das zu artikulieren. Und dann müssen wir verstehen, Gabriel will in dieser Gruppe sein, Team Spirits, ja, füreinander, Zusammenhalt. Und der will ja erstmal nicht schaden, sondern der muss irgendwas loslassen und der braucht unsere Hilfe, um zu verstehen, was er über uns sieht. So, da sind wir schon mal beim dritten Dan, sage ich mal. Das erste würde ja bedeuten auch, dass ich erst einmal sage, ich sage es dir positiv. Wenn ich dich gut finde, wenn ich deine Leistung gut finde, wenn ich etwas über dich sehe, warum halten wir auch das zurück? Ja, ist das doch normal oder ja, wer möchte es denn nicht gesagt bekommen? Also ein Kompliment zu geben oder wird völlig unterschätzt, weil ich sage, es ist der erste wahrhaftige Moment und wenn du wahrhaftig positiv sein, im besten Sinne, also gehen wir bis hin zur Liebe, ja, in der höchsten Form, dann ist das nicht einfach. Also für jeden, ich habe das ganz oft auch in Workshops, den Test für alle, die zu Hause sind, Wenn ihr erfahren wollt, wie sich das anfühlt, dann macht ihr Folgendes, nachdem ihr den Podcast gehört habt, auch du für dich, Gabriel. Du rufst eine Person an, die du liebst.
Das hattest du ja letztes Mal schon empfohlen. Genau. Nehmen wir heute nochmal auf.
Richtig. Und rufst die an. Und es ist immer wieder schwierig, der zu sagen, hallo, ich rufe einfach an, ich wollte dir sagen, ich liebe dich. Für eine Person, die das nicht jeden Tag sagst. Wo du aber das Gefühl hast. Und da sagt man, da beginnt es. Und das, was du aufgezeigt hast, ist für mich quasi der schwierigere Schritt, weil erstmal muss ich es dir positiv sagen können, dann schaffe ich es auch hoffentlich, das negativ zu sagen, um es dann wieder für uns nutzbar zu machen. That's the point.
Und in so einer Team-Retro schaut man natürlich auch durch die Linse des Tages. Ne? Man fühlt sich an einem Tag, wie auch immer, und wenn man dann zurückschaut, da ist ja viel passiert. Da fühlte man sich vielleicht am ersten Tag so, am zweiten ganz anders, und wenn man irgendwie drauf zurückschaut, dann ist es nicht mehr so, wie es. Man kann es gar nicht mehr so rekonstruieren. Ne?
Ich würde nochmal einen Punkt hinten dran machen, weil wenn man dem jetzt zuhört, dann kriege ich immer Beklemmung, weil ich immer denke, boah, das wird so eine Therapiestunde oder das ist so, oh, jetzt reden wir, das ist so eine Depri-Stimmung. Wir haben mit 10 Leute im Raum und jeder redet 5 Minuten, haben wir 50 Minuten über, ja, was eigentlich ganz genau geredet. Und methodisch das zu machen in einer Form, wo Leute sagen, ey, das ist A, produktiv und B, für uns nützlich und auch irgendwie angenehm oder doch auch cool, das ist der entscheidende Punkt, den die meisten bei diesem Tipp missachten. Und dann quasi es auch nicht erfolgreich wird, weil ich jetzt alle geben einfach nur preis, dass sie depressiv sind, gefühlt. Und dann ja, sitzen wir alle in der Depression gemeinsam. So, das ist es.
Aber es ist gut, wenn das moderiert wird, ja?
Ich würde sagen, es geht darum zu verstehen, wie wir es für uns erträglich machen. Das war ja auch ein Gespräch. Zu sagen, wenn es für uns wichtig ist, aber wir nicht nur 15 Minuten aufbringen wollen, wie wollen wir es machen? Auch das wäre eine Metaebene, da sich zu unterhalten, dass das eine Notwendigkeit ist, um Teamdynamiken zu besprechen, um auch Negatives oder tief besprechbar zu machen, auch Ausdruck zu verleihen und dann wieder nutzbar zu machen. Ich bin ja kein Therapeut. Ich bin kein Sportpsychologe. Ich bin jemand, der versucht, einen Zusammenhalt zu schaffen und eine Leistung steigert einer Gemeinschaft. Und das ist eine Notwendigkeit da drin. Wenn das verstanden wird, dann ist schon mal viel gewonnen. Und wenn wir dann etwas schaffen, was quasi strukturell sich etabliert hat, zu sagen, ich kann das jederzeit, jetzt brauche ich nicht mal ein Meeting mehr, das mache ich hier beim Ausflug oder beim Mittagessen, weil alle Leute sagen, ja komm, sag doch einfach so, dann sind wir so weit.
Jetzt gibt es viele, die sagen, es müssen eigentlich nur alle entsprechend motiviert sein oder motiviert werden und dann läuft der Hase schon. Damit räumst du auch auf in These 5. Du sagst, Motivation ist nur der Zündfunke, ohne Systematik erlischt das Feuer. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Also in Unternehmen steht dann der CEO vorne oder manchmal der Teamleiter und sagt, Leute, tschakka. Also das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen versucht, wie soll man sagen, aber wenn man zumindest kundtut, wo die Reise hingeht und so ein bisschen auch versucht, Appetit zu machen, das kann ja an sich nicht schaden. Aber wenn es dabei bleibt, ist es schwierig.
Erstmal brutale Überleitung, fand ich sehr gut, zur These 5. Nehmen wir mal ein Sportbeispiel für jeden, der selber mal Fitness gemacht hat oder den Versuch gemacht hat, das mal zu betreiben. Dann scheitert es meistens nicht an dem Motivationsmoment, sondern die Motivation aufrechtzuerhalten, weil die ist quasi auch sehr dynamisch und geht mal hoch, mal runter. Und wenn wir zum Stress kommen, wenn wir zu Dingen kommen, die uns ablenken, dann muss die Motivation immer schon sehr hoch sein. Wenn wir eine Systematik dahinter etablieren, wäre schon zu sagen, ich weiß, wann ich morgens wie frühstücke, ich richte es mir so ein, dass der Sport mich nicht überfordert und es ist immer manageable, weil ich immer 8 bis 8.30 Uhr am Montag habe ich immer Zeit. Das wäre schon ein systematischer Ansatz und dann quasi entsteht dadurch etwas, was unabhängig von der Motivation läuft. Das im Prinzip mit Teams zu etablieren, bedeutet, dass die Systematiken, die alle zu Zusammenhalt, Team Spirit, Teamdynamiken führen, wie kommunizieren wir, systematisch etabliert wird. Das ist etwas, was ich vor allen Dingen auch im Leistungssport sehe, dass ich sage, da ist so viel Systematik drin, taktisch, technisch, methodisch, didaktisch, dass ich sage, ja, aber die Teamdynamik nicht, das kann doch nicht sein. Es muss doch etwas geben, wo wir systematisch sagen, wir treffen uns Minimum jede Woche einmal und da gibt es etwas, was wir genauso bearbeiten wie unsere Taktik. Die haben jeden Tag eine Taktikbesprechung, jeden Tag und sagen, wie lief das Spiel, was habe ich gestern im Training gesehen, kriegen die Videos an die Wand geworfen, jeder nach 15 Minuten weiß Bescheid, geht raus und setzt das um. Warum nicht mit Teamdynamiken? Und das ist die Systematik, die dazu führt, dass ich sage, ob ich Lust habe oder nicht, weißt du, ne, im Stress habe ich eben keinen Bock. Und da ist auch keine Motivation da. Die Motivation wäre dann größer zu sagen, Mensch, ich verdiene hier 3000 Millionen, damit ich dann quasi dabei bleibe. Auch das funktioniert nicht in den Sportteams. Selbst wenn die so viel Geld haben, sind da trotzdem nicht alle bereit zu sagen, ja, klar, sowieso. Und diese Systematik aufzubauen ist etwas, was dann die Teamdynamik wieder anfördert und quasi dann das Feuer am Brodeln hält und dann kommt Motivation obendrauf. Motivationale Momente, das ist dann richtig das Öl fürs Feuer und dann geht's ab.
Ich habe mal ein Unternehmen kennengelernt, die haben dann die Boni abgeschafft, weil sie gesagt haben, das motiviert die Leute maximal kurzfristig, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir glauben, dass die Leute intrinsisch motiviert sind und dass wir eher schauen, dass wir die Dinge rausnehmen, die demotivieren. Und dann hat sich aber jemand, der dort Verantwortung trug, doch hintenrum aufgeregt und hat gesagt, wir nehmen dir hier alle Tools, um die Leute zu motivieren. Ich kann doch nicht mal mehr einen Bonus geben, weil er das so kannte. Ist ja immer die Frage, woher kommt das? Was machst du für Erfahrungen mit unterschiedlichen Motivationen, die im Sport bei einzelnen Spielern, Spielerinnen sind oder auch Mitarbeitenden? Es ist schon sehr unterschiedlich, was Menschen motiviert. Oder findest du auch so einen gemeinsamen Nenner?
Es ist sehr unterschiedlich und ich denke, es sind Assists und Vorlagen, die man nutzen könnte, um diese Motivation zu bedienen. Das geht nicht in jedem Fall, aber wenn Motivation erkannt werden, also ich sage, das motiviert dich, du sagst, ja, das hast du genau richtig erkannt, sage ich, da entsteht schon eine Verbindung, weil du siehst mich. Und dann sage ich, okay, Gabriel, wenn ich mir das genau anschaue, versuche ich das folgend zu motivieren, Teilaspekte davon zu nehmen. Vielleicht ist es auch das Motivatoren, die andere motivieren. Also ich kriege einen kreativen Moment von dir. Du machst mich auf etwas aufmerksam, wo ich sagte, hätte niemals gedacht, dass das einen motiviert. Aber drei im Raum sagen, wo Gabriel es gesagt hat, das motiviert uns auch. Okay, und schon wieder haben wir ein Momentum zu sagen, wir können die Motivation nutzen. Die gemeinsame Motivation, da sind wir wieder beim Füreinander, kommt ja aus der Mitte. Wenn ich mir meine Berufserfahrung angucke, dann gibt es seltenst etwas, wo man sagt, der Purpose der Aufgabe trägt uns so sehr. Wir retten die Welt oder.
Ich glaube, das ist so ein New Work-Missverständnis. Ja. So, wir brauchen jetzt nur einen Nordstern und schon läuft alles. Das wäre ja genau das, was du eben aufklären willst, gewissermaßen mit dieser These, ne? Zu sagen, nee, das allein eben nicht.
Richtig, mach das mal im Banking-System oder. Wo auch immer. Manche Leute gehen auch nur zum Job. Die haben halt nicht ihren Purpose darin gefunden und die machen halt einen Job. Okay. Aber was mich motiviert, ist mein Gegenüber. Das, was im Zwischenhinein entsteht, dass wenn ich sage, es gibt Leute, auch die man jetzt jeder für sich zurückdenken kann, zu sagen, wer hat mich wie motiviert? Mit wem würde ich jederzeit wieder zusammenarbeiten? An wen denke ich gerne? Wie habe ich mich gefühlt mit dieser Person? Auch im Stress.
Habe ich sofort auch ein Beispiel
vor Augen. Ne? Ja. Und das ist das, was verbindend ist. Und du würdest sagen, egal was wir machen, schön, wenn wir noch einen Purpose hätten dazu, aber.
Wir haben in einer Station, das war hier in Hamburg, das war im Projektmanagement einer Agentur. Ich bin aber nicht der super Projektmanager. Ich habe das gemacht, aber das Team war so cool. Also man würde sagen, man hatte Spaß. Wobei Spaß, ich tue mich immer schwer mit diesem Wort. Aber das, was du gerade beschrieben hast, war eigentlich, was stattgefunden hat. Es war ein sehr gutes Miteinander und auch ein Füreinander. Obwohl die Aufgabe gar nicht so cool war. Und trotzdem war das wichtiger.
Genau. Und ich denke, das ist wieder das in den Mittelpunkt zu stellen, um zu sagen, da entsteht sehr viel Energie und Kraft und Produktivität im Miteinander. Diese Positivität ist gleichbedeutend mit Produktivität. Und wenn ich sage, für Gabriel, den helfe ich aus oder geh mal früher nach Hause oder wir sehen uns und ich bleib noch mal eine Stunde länger, ist mir auch egal, ich habe Lust einfach hier zu arbeiten, weil, und das bitte nicht falsch verstehen, Spaß und Lust hat auch immer wieder mit schweren Aufgaben zu tun. Also gerade wenn wir etwas bewältigt haben, wo wir sagen, das hätten wir uns nicht vorstellen können vorher, wir wussten nicht, wie wir da hinkommen, aber wir haben es geschafft, dann wächst ja etwas. Und wenn wir das einmal geschafft haben, dann sind wir gierig auf das zweite Mal und das dritte Mal. Das erste Mal ist immer das Schwierigste, das Ganze zu tun. Und je länger du zusammenarbeitest, desto mehr nutzt sich das quasi ab. Aber was ich erfahren habe, ist immer wieder, dass die Leute letztlich, wenn sie die Verbindung zusammen haben und auch als Erfahrungswert von den Hamburg Towers und auch von St. Pauli, den Aufstiegsteams, mit denen hänge ich nicht jeden Tag ab. Aber ich vermisse das. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Jackson Irvine, habe ich mit dem privat getroffen. Und wenn ich hier nicht zu viel verrate, dann haben wir beide zurückreflektiert und gesagt, wie besonders war das, was wir da hatten. Und da sagt er auch, das existiert einfach gar nicht so oft. Und jeder würde sofort in diesem Moment wieder zurück wollen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und versuchen, wieder das Nächste zu machen, weil egal was kommt, es bleibt immer schwer. Und da ist ein Gefühl, da fange ich an zu strahlen, jetzt hier direkt und Jackson auch.
Eine Verbindung der Menschen, ne?
Genau, und wie wir uns gezeigt haben einander und was wir voneinander gezeigt haben und wie wir miteinander umgegangen sind, dann hat das einen Antrieb, wo man quasi immer wieder gerne zurückguckt, ohne dass ich alle jetzt privat treffe jeden Tag und mit denen beste Freunde bin. Aber mit denen würde ich gerne wieder zusammen sein. Ich vermisse die dann, auch mit Hamburg Towers. Ich vermisse diese Zeit. Es ist also etwas, wo ich drauf zurückgucke und sage, wie schön wäre es das, wenn das wieder existiert. Und jetzt überleg mal, du hast ein Unternehmen und das wäre jetzt jeden Tag so für die nächsten 5 Jahre. Durch die Auf und Abs, wir sind wieder bei den Dynamiken und so weiter. Aber letztlich, es ist ein Ort, den ich nie vergessen werde, weil er mir etwas gegeben hat, was die Arbeit als solches mir nicht gibt, sondern das Miteinander. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist diese gemeinsame Motivation, den Zusammenhalt, das Miteinander zu schaffen.
Die Beziehung genau. Zu stärken.
Richtig.
In der 6. These sprichst du davon, dass Teams keine Maschinen sind. Sie leben und sie haben einen Geist. Es knüpft so ein bisschen an das, was wir vorhin besprochen haben. Da ging es ja auch schon um Team Spirit, also das Team als Organismus. Ja, wir sagen ja auch manchmal, habe ich auch schon gehört, das Team ist so ein bisschen wie der menschliche Körper. Es gibt irgendwie das Denkende, Leitende und dann gibt es so das Ausführende und irgendwie muss alles gut zusammen funktionieren. Und wenn du neu in dein Team vielleicht auch kommst, schaust du dir dann diesen Organismus quasi auch erstmal an, wie funktioniert der hier, wo krankt der vielleicht auch? Also da ist wahrscheinlich viel drin in diesem Bild.
Ja, absolut. Ich würde das in 2 Perspektiven aufteilen. Das eine ist, dass der Teamorganismus einen Kern hat, der immer gleich ist, sich aber zur Aufgabe sehr stark verändert. Nehmen wir mal Football, die jetzt 2x30 Leute haben und Basketball nur 15, wovon 5 spielen. Da siehst du schon in der Anzahl, dass das einen Unterschied macht. Und auch ein Unternehmen hat jedes Team eine andere Funktion. Ein Management-Team hat eine andere Funktion als ein Marketing-Team etc. Das heißt, du guckst dir erstmal die Eigenart, da sind wir wieder bei dieser Spezialisierung an, was dieses Team, wofür ist das ganz genau eigentlich da und erkennst die Funktion des Organismus. Und das andere, die andere Perspektive ist, wie du schon sagtest, die Menschen sind ja das Team. Das heißt, es sind Körper und Geister, die das zusammenbringen. Es ist nichts anderes. Dass das pflegen wir vitale Funktionen, habe ich gefragt. Weil es geht nicht nur um Regeneration, also wir können stressen, aber wir müssen es ausbalancieren. Ein großer Punkt bei St. Pauli damals war, dass wir quasi auch sehr viel Spaß haben als Balancemittel zu all dem Stress und Druck, der auf uns wirkt. Aber auch, dass es da Dinge gibt, die zu spielen sind, die nicht faktisch sind. Also ich kann ja sagen, ja, Gabriel, gebe ich jetzt eine Toilette und was zu essen und einen Raum. Dann tun wir den da rein und dann funktioniert der Organismus doch. Da wirst du sagen, nee, nicht ganz, der braucht noch viel mehr. Und Teams, die dieser Organismus, der ist lebendig, der ist in sich, reflektiert sich und versucht quasi sich auch weiterzuentwickeln. Das expandiert jedes Mal. Und dann auch herauszufinden, was es für dieses Team ist, unabhängig von dem Faktischen, unabhängig von den Ressourcen, unabhängig von dem Ziel, was braucht dieses Team eigentlich? Weil es gibt manche, die sind so bescheuert, die sagen, wir brauchen keinen Spaß, wir sind hier, um richtig zu grinden. Und die anderen sagen, ey, ich brauche auf jeden Fall eine Lockerheit. Das erzähle ich doch nicht im Team, was es zu braucht, sondern ich sage, ich erkenne, okay, für euch ist es wichtig, wie etablieren wir das? Wie machen wir das systematisch? Wie kommen wir dahin? Und was bedeutet das für euch? Und damit fütterst du quasi etwas, was unabhängig von der Struktur auch ist, also ein Geist, ein Organismus, der mehr braucht als Nahrung. Ja.
Ich habe auch mal einen Abteilungsleiter gesprochen, der meinte, und er meinte das ernst, wir fragen uns hier morgens nicht, wie es uns geht. Wir sind ja schließlich auf der Arbeit. Ja,
sympathisch, oder?
Und ich habe mich aber dann gefragt, ob das für die so funktioniert und ob das für die okay ist. Also braucht auch jeder Organismus etwas anderes oder brauchen alle eigentlich die gleichen Zutaten?
Ich habe die Frage, also versuche schon zu beantworten davor. Ich würde sagen, die brauchen immer etwas, also es gibt was Gleiches und es gibt etwas auch, was sehr unterschiedlich ist. Ich gucke zunächst immer erstmal auf das Gemeinsame, weil wir bei dem A, B und C sind. Das heißt, was ist das, was wirklich zu einem Miteinander führt, unabhängig von meiner Präsenz? Wo kriegen wir Leute in eine Idee eingekauft, dass die sagen, das möchte ich weiter verfolgen, darüber denke ich auch abends nach. Also wenn du erst bei St. Pauli gearbeitet hast, ja, und dann da auf dem Weg zum Aufstieg bist oder auch zur Meisterschaft, dann Das beschäftigt dich den ganzen Tag. Da gucke ich, was kann ich machen, wie kann ich morgens Folgendes, ich reflektiere gewisse Dinge, ich frage nach und möchte immer wieder einen Schritt weitergehen. Wie kriegen wir das hin, ist die Kernfrage, die jedes Team beschäftigt. Und dann natürlich außenrum zu sagen, wie sind da die Unterschiede, um dann auch individuelle Aspekte zu bedienen.
In der 7. These geht es um Paradoxien. Und die sind wichtig, sagst du, die entscheiden sogar über Sieg oder Niederlage. Welche gibt es denn?
Gute Fragen, die du stellst.
Oder welche fallen dir ein, die wir heute besprechen können?
Ich versuche mal, die einfachen auf den Tisch zu bringen. Ist das Individuum wichtig oder die Gruppe? Und egal, für was du dich entscheidest, in dem Moment verlierst du das andere. Das heißt, es gibt etwas, wo wir sagen, natürlich achten wir auf unser Individuum in der Gruppe, sonst fühle ich mich ja auch gar nicht abgeholt. Und gleichzeitig achten wir natürlich auch auf den Wunsch der Gruppe oder das Wir in der Gruppe. Also es ist eine Paradoxie, dass du sagst, es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch und du musst beides ausbalancen. Das Gleiche ist mit den Gegensätzen. Wir können gemeinschaftlich denken und handeln und trotzdem sind wir in den Gegensätzen vereint. Wir versuchen durch die ganzen Gegensätze ja zu einem besseren gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Also wir werden nicht immer gemeinsam sein und wir müssen gegeneinander sein, aber wenn wir nur gegeneinander sind, werden wir nicht gemeinsam sein. Also auch das ist eine Paradoxie. Das Gleiche ist mit Sieg oder Niederlage auch. Es gibt nicht nur Sieg und es gibt nicht nur Niederlage. Also wir müssen da drin, was trägt uns, was ist quasi der Mittelwert, wo wir sagen, wir werden erfolgreicher, müssen wir mit beiden umgehen. Die einen müssen mehr mit Siegen umgehen, da würde dann bedeuten, okay, lass es dir nicht zu Kopf steigen, wie halten wir die Disziplin hoch, wie schaffen wir es, uns immer wieder ans Limit zu bringen und mit den Niederlagen, wie gehen wir mit dem Frust um?
Man sagt ja auch, man lernt aus Niederlagen manchmal mehr, ne?
Ja, immer beim Sieg hat es ja geklappt. Beim Sieg hast du ja quasi, warst du erfolgreich und sagtest, ja, wie ich es mir ausgedacht habe, wie wir uns vorbereitet haben, super.
Es sei denn, dann kommt nochmal der Chef um die Ecke und hat doch noch was zu meckern.
Genau.
Da geht doch noch was nächstes Mal.
Ja, sprechen Erfahrungswerte aus dir raus, ne? Ja, absolut. Und in der Niederlage, so sehr die jeder vermeidet, ist ja genauso auch wie der Stress. Das ist etwas,
da steckt wo, was drin.
Da will keiner hin, aber da ist, je tiefer du tauchst, desto besser der Schatz. Das ist ein Credo von mir und wenn wir in einem Team arbeiten, dann ist die Frage, wie tief können wir gemeinsam tauchen? Und was passiert mit uns, wenn wir dann tatsächlich dort im Dunkeln sind? Dann erkenne ich, wer Gabriel ist in meiner Zusammenarbeit. Und wenn ich dann hier reingehe, erkenne ich es immer erst dann, wenn es zu spät ist und ich es brauche. Deshalb müssen wir willentlich darunter tauchen. Die Paradoxien bedeutet, dass der Wunsch oder die Haltung zu sagen, es läuft immer nur gut oder hier läuft alles immer nur schlecht, ist eine, die man ablegen sollte, weil sie nicht hilfreich ist. Und Teams arbeiten immer mit Paradoxien. Sie sind im absoluten Chaos und sie müssen die Ordnung finden. Versuchen sie nur Ordnung zu schaffen, dann ist die Ordnung zu starr und sie ist wieder nicht anpassbar auf die Realität und auf das Chaos.
Das erleben wir in der Arbeitswelt ja auch dauernd.
Dann wissen wir gar nicht, was wir tun sollen. Und diese Paradoxien sind es, wo man sagt, wir brauchen grundsätzlich eine Fehlertoleranz. Das hat auch den Fabian Hützler für mich ausgezeichnet. Die Fehlertoleranz. Er sagte, Fehler sind völlig in Ordnung und der hat das wirklich ernst gemeint. Und der hat die aufgezeigt und wie wir aus diesen Fehlern lernen. Und das war eine Kultur, wo wir merkten, es hat mir auch ein Spieler das gesagt, der sagte, ich habe noch nie in einem Team gespielt, wo ich so wenig Angst hatte, einen Fehler zu machen, beziehungsweise wo ich so schnell vom Fehler loslassen konnte, weil die sofort eingeschlagen haben, der Fehler war okay und nächste Situation, völlig egal, weiter geht's, besprechen wir mal anders. Und diese Haltung, wenn du überlegen kannst, du kannst nicht fehlschlagen oder ich werde deinen Fehler wertschätzen, guck mal, was du, wie frei du anfängst zu denken.
Es kann nicht schief gehen, weil ich nehme daraus was mit und werde bestenfalls mich weiterentwickeln.
Und ich sorge dafür, dass du das tust. Das heißt, du, wenn du stolperst, heb ich dich auf. Und ich werde deinen Fehler dir nicht vorhalten und nicht für ewig vorhalten und sagen, Mensch, aber Gabriel, vor 3 Tagen hast du das gesagt und jetzt mach mal bloß. Sondern grundsätzlich, wenn diese Fehlertoleranz da ist, die ist im Leistungssport extrem klein eigentlich. Das ist da auch eine Paradoxie. Wir wollen Fehler machen, aber eigentlich dürfen wir das nicht, weil sonst ein Fehler, Tor, Niederlage. Das ist die große Kunst gerade im Leistungssport.
Das steht dann ewig auf YouTube, wenn du dann den entscheidenden Elfmeter nicht gemacht hast.
Ja, genau. Und es geht, das war auch eine Szene, die hatten wir im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Düsseldorf. Da hat der im 5. Elfmeter für uns hat der Marcel Hartl den 2-mal verschossen. Also den 1. verschossen, der Torwart hat die Linie übertreten oder war nicht auf der Linie, wurde wiederholt, der hat ein 2. Mal, da ging es um knappe 3,5 Millionen Euro und was, 7 Millionen Leute gucken dazu.
Dann geh mal hin und sag, das ist nicht so schlimm, wir lernen aus den Fehlern.
Ja, und es ist ein Schuss, eine Bewegung quasi, ja. Das ist so eine Sequenz von vielleicht 60 Sekunden, die dann über super viel entscheidet. Und als der den zweiten verschossen hat und ich gesehen habe, wie die miteinander umgegangen sind, wusste ich, wer wir als Team sind. Und das war grandios. Also da kriege ich Gänsehaut. Also da ist etwas, wo als Teamcoach du quasi erkennst, in dem Stress, auf den ich immer gucke, wo alle immer panisch werden, wo ich sage, darin erkenne ich, wer mit mir ist. Und das sind diese Paradoxien, durch die wir tanzen müssen. Sieg, Niederlage, Individuum gemeinsam, positiv, negativ. Das ist immer ein Ausbalancieren dazwischen. Deshalb sind das Management dieser Paradoxien gemeinsam entscheidend. Und da kommen wir auch wieder dahin, dass wir sagen, ja, heute geht's mir gut, morgen geht's mir schlecht. Ja, was denn jetzt? Beides.
In der 8. These geht's nochmal um das Füreinander. Du sagst, jeder will den Preis umgehen. Was meinst du damit?
Ich würde sagen, wenn wir auf ein Füreinander gucken, Leute sich YouTube jetzt die Top-Teams angucken und sagen, Mensch, das wäre schön für unsere Firma. Dann sage ich, ja, und was investierst du dafür? Ich möchte aussehen wie Bodybuilder. Ja, und trainierst du dafür auch so und isst du dann und schläfst du so und priorisierst du das Ganze?
Die Abkürzung wollen wir gerne haben.
Genau. Und die Frage ist ja, wenn wir da genauer reingehen, wie lange investiere ich in etwas, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Investment irgendwann zu etwas führt? Das ist die Kernfrage dabei. Und das Investment, was wir da reinstecken, ist letztlich unbezahlbar, weil wir ein Füreinander nicht erkaufen können. Du kannst dir noch so tolle Leute zusammenbringen. Mhm. Das siehst du ja immer wieder. Ich meine, wie viele Top-Mannschaften bezahlen Millionen und irgendwie kriegen das bei dem Top 5 dann trotzdem 4 nicht hin, Meister zu werden. Oder gerade knapp. Oder,
ja. Und dann kommt so ein Leverkusen. Ist ja so ein Paradebeispiel, ne?
Ja. Und da merkst du, da ist doch etwas entstanden, da war doch etwas, da gab es eine Haltung im Miteinander, wo etwas gewachsen ist, die waren unschlagbar. Und du merkst, da war jeder und jeder hat darin investiert. Das ist dann auch im Fußball wieder zeitlich bedingt, das ebbt auch wieder ab. Aber wir kommen wieder, diese ganzen Thesen sind miteinander vernetzt, da siehst du, wie organisch und komplex das ganze Thema ist. Also ist nichts losgelöst voneinander, ist nur eine Perspektive von einer anderen Seite. Und erstmal zu erkennen für Firmen, es ist nicht einkaufbar. Im Sinne, okay, du kannst mich einkaufen, aber ich bin nur jemand, der diesen Prozess nach vorne bringt. Aber du kannst es nicht verordnen und du kannst es nicht kaufen. Also wie investieren wir da drin und wie bringe ich Leute dazu, die sagen, naja, jetzt habe ich null. Wenn ich das jetzt investiere, wirklich, wenn ich jetzt Gabriel sage, dass ich ihn toll finde, hat das wirklich eine große Auswirkung jetzt in 2 Jahren, wenn wir dann das Ziel erreichen? Also das musst du mir erstmal weismachen. Und diese kleinen Investments, die wir jeden Tag machen und einzahlen in das Miteinander, werden sich auszahlen und die wachsen exponentiell an einem Zeitpunkt. Nicht so wie der ETF nach 20 Jahren, das geht wesentlich schneller bei Teams, aber nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten, rasant geht das Ganze nach oben. Und die Frage ist, wie bereit bin ich? Also wir müssen über die Bereitschaft, wir müssen auch ehrlich darüber sprechen. So wie wir das jetzt gerade machen, sehe ich das nicht und ich würde dann ungern meine ganze Zeit darin investieren. Das ist eine ehrliche Auseinandersetzung, wo ich merke, jetzt hast du bereits gerade etwas investiert und zwar, dass du wahrhaftig bist und dass du grundsätzlich die Konfrontation mit mir nicht scheust und ich sage, das ist doch schon, wo wir eigentlich hinwollen. Und wie komme ich jetzt von der Situation, wenn ich das respektiere, weiter nach vorne? Also es geht darum zu sagen, wir müssen diese Motivation kennen und wir müssen uns ehrlich einander begegnen, um zu sagen,
wir müssen noch was investieren.
Wo mache ich das dauerhaft? Nicht für 2 Wochen.
Ja.
Dann sind wir wieder nicht beim System. Und das ist quasi die Investition ins Füreinander.
Also ich erinnere mich da an eine Startup-Zeit, in der ich mit dabei war. Da waren wir auch ein kleines Team, das sehr gut zusammengearbeitet hat, weil wir natürlich ein Ziel hatten. Das hat uns geholfen. Wir hatten so Etappen, die wir dann auch erreichen wollten. Also nicht nur irgendwo so nebulös. Das ist, glaube ich, auch immer schwierig, wenn das so ganz weit weg ist, sondern man muss das irgendwie schon täglich so halbwegs greifen können. Und dann hatte aber auch jeder so seine klaren Kompetenzen. Das war auch klar, wer macht hier was. Das scheint mir dabei auch zu helfen. Und dann investiert man und weiß, man kann sich aufeinander verlassen, wenn man das erlebt einmal, ne? Und wahrscheinlich können viele, die hier zuhören, auch von ähnlichen Episoden berichten oder haben sowas schon mal erlebt. Ist auch wirklich wertvoll, wenn man das mal so erlebt hat. Mhm. Gibt bestimmt auch Leute, die bisher immer in schwierigen Teams waren. Denen wünscht man das dann. Aber genau, vielleicht bräuchte es dann so einen Teamcoach wie dich, eben nicht nur in der Sportwelt, sondern viel mehr noch in der Arbeitswelt, damit man mal darüber spricht. Denn auch das ist ja nicht so das Gelernte und Alltägliche, ne? Dass man das mal so angeht und so reflektiert.
Das, was du gesagt hast, würde ich fruchtbare Strukturen nennen. Also Strukturen, wo das Investment quasi wächst.
Ja.
Okay. Und ja, gerne, weil ich glaube, das Gefühl, und das ist ja auch etwas, was mich antreibt und ich immer wieder sehe, wo ich sage, wenn jemand in meine Haut schlüpfen könnte, was ich gesehen habe, was möglich ist im Miteinander, und im Füreinander, was daraus entwächst, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich kann das gar nicht, ich habe eine Limitierung. Du hast mich in der letzten Podcast-Folge ja gefragt, wo kommst du deine Grenzen? Ich komme an meine Grenzen, mit Sprache zu erklären, was es bedeutet, was ich tue und wo es hinführen kann. Und ich habe auch da eine Schwierigkeit. Ich möchte mich nicht anpreisen. Es ist mir völlig zuwider. Und ich habe eine Schwierigkeit zu sagen, wie kann ich demütig und bescheiden bleiben? Wie kann ich für das Dienen und für das Ganze bleiben und trotzdem aufmerksam machen für die Idee? Und es geht darum zu sagen, ja, mach's nicht mit mir, dann mach's aber alleine. Aber ich sag, aber der mach's. Wert, der da hingeht, und das ist ja, was ich auch am Anfang sagte, wo die Leute alle wieder hintendieren, wo sie gerne so spüren, dass im Miteinander etwas anderes passiert. Und nicht nur Kosten, sondern Benefits. Und ich sage, das ist ein Gefühl, was mich trägt und wo ich hingehe und was anderes ist und mich beseelt und ich will da wieder hin und ich will mit diesen Leuten zusammen sein und ich schaffe Aufgaben und Erfolge. Ich meine, das ist etwas sehr Persönliches, was ich jetzt auch preisgebe. Wenn ich mir diese Erfolge angucke, und es sind Erfolge, ich brauchte ein Jahr, um das zu realisieren, welche Erfolge das sind, durch die Reflexion von meinem Gegenüber, Leute, die mir gesagt haben, was ich erreicht habe, habe ich überhaupt verstanden, wie das überhaupt wahrgenommen wird?
Ja.
Die sagen, es ist ja unglaublich, du hast das in zwei verschiedenen Sportarten geschafft. Du hast etwas geschafft, was die meisten überhaupt gar nicht in ihrer Karriere schaffen. Dann sind sie überhaupt noch nie aufgestiegen in die Bundesliga. Du hast das zweimal schon gemacht, nee, dreimal sogar mit der U19. Aber sag mal, jetzt in den Big-Player-Geschichten, Basketball und Fußball, zweimal aufgestiegen und hast diese Erlebnisse gemacht. Und ich habe, ja, das ist ja irgendwie normal, weil das ist ja so mein Werdegang und da arbeite ich ja für. Aber die Reflexion von außen hat mich erschrecken lassen, wie positiv das Ganze ist und was das für eine Wirkung erzeugt und was es mit sich bringt. Und ich fange an zu stammeln und nicht meine Worte zu finden, zu sagen, ich kann es dir gar nicht beschreiben, ich kann es dir nur das fühlen lassen. Es ist ein Team Spirit, es ist ein Teamgefühl. Es ist etwas, was du nicht in Zahlen, kognitiv nicht begreifen kannst. Da kann ich dir versuchen zu erklären jetzt. Mhm. Aber deshalb nehme ich ja auch die Beispiele, wenn ich sage, begib dich mal in die Situation mit der Liebe. Referiere zu Beziehungen, die du bereits hast, weil du da zu einem Gefühl kommst und nicht zu einem Gedanken. Und dieses Gefühl, wenn man sagt, das potenziert sich und es bringt etwas, wo man sagt, darauf bin ich stolz, auch im Nachgang. Und das immer wieder gesehen zu haben und zu sagen, es ist überall möglich, das zu schaffen. Aber wenn wir bei der anderen These sind, sieht gar keiner, wie man das quasi entwickelt oder es liegt gar keiner Wert drauf, obwohl es alle haben wollen, macht mich erstmal kirre auf der einen Seite, dann sprachlos es greifen und beschreiben zu können. Und es ist etwas, was mich so stark antreibt, dass ich gegen alle Widerstände seit 70 Jahren das mache. Ich meine, selbst jetzt ist es so, dass ich sage, es rennen mir nicht Leute die Tür ein. Ja, es ist immer noch sehr speziell oder es ist etwas, wo ich sage, ich möchte es eher massentauglich machen in der Idee, es geht um den Spirit. Es geht mir nicht um mich. Ich freue mich, wenn ich Aufträge kriege. Ich freue mich auch, wenn ich Geld verdiene. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, ich bin nicht egolos. Aber wenn ich überlege, meine Vision, ich hatte damals, ich habe damals immer eine Vision genannt, eine Manifestierung, eine Visualisierung. Wenn ich Champions League erreiche und ich sitze auf der Bank und rote Trikots laufen von mir aufs Feld, werde ich mir was Neues suchen. Und ich bin ja so weit gekommen, das war so weit weg, dass ich gesagt habe, das ist ja Banane, da kommt Champions League, wie willst du da hinkommen, wenn keiner deinen Namen kennt oder irgendwas? Oder ich bin so weit gekommen, dass ich sage, das ist zwei Anrufe entfernt. Das ist nicht mehr, ja, also rote Trikots gibt es viele und Champions League, ja, das ist ein Team, das erkannt hat und sagt, komm mal mit. Und dann sitze ich auf der Bank und sage, meine Vision ist da. Ich habe gesagt, ich muss die Vision korrigieren. Also habe ich gesagt, ich möchte die Fußballwelt verändern. Warum? Weil ich sage, erstens, die Fußballwelt ist so groß und sie strahlt nach etwas aus, das nicht nur Erfolg ist, sondern was ja sehr vielen Leuten sportlich miteinander etwas gibt, was jetzt, wo nicht jeder sein Geld mit verdient. Und wenn wir da etwas schaffen, was da etabliert ist und anerkannt wird, dann strahlt das in Deutschland, wenn du es im DFB siehst, auf alle raus. Und wenn dann das im Sport etabliert ist, dann gucken sich Unternehmen hin und sagen, das wollen wir auch. Und dann ergibt sich der Spirit des Miteinanders, das gemeinsam durch Stress gehen und darin Erfüllung zu finden und darin Gemeinschaft zu bilden. Wenn das sich etabliert, das ist meine Vision. Also so delusional, so weit hoch, dass ich sage, ja, warum nicht? Und das ist etwas, also wo man jetzt vielleicht merkt, meine Stimme ändert sich, meine ganze Spirit ändert sich.
Ja, sehr gut, emotional. Ja, so genau. Soll es auch sein hier im Podcast.
Dann ist es, dass ich sage, das ist etwas, was mich antreibt gegen alle Widerstände, gegen jede Ignoranz, gegen jedes Nicht-Gesehen-Werden, gegen jede Ablehnung der Idee.
Ja.
Ich bin so erfüllt davon, dass ich sage, ich wünsche das jedem zu erfahren und ich versuche das für Leute zu etablieren in bestmöglicher Form, wenn ich es kann. Und deshalb ist das da merkst du, da ist es.
Dann gibt es auf Instagram immer diese Mindset-Coaches und Mindset-Sprüche und Visual-Statements und du musst nur dran glauben und dann kannst du dein Startup mit 5 Leuten 7-stellig machen in 3 Monaten und diese Versprechungen. Und da sagst du in These 9, Mindset allein gewinnt keinen Wettkampf. Erinnert mich so ein bisschen an diese Motivationsthematik. Das war ja auch so der Punkt zu sagen, das alleine kann es nicht sein. Welche Rolle spielt denn Mindset eigentlich? Das ist ja auch ein abgedroschener Begriff irgendwie, aber im Deutschen gucken wir mal, was ist Mindset, Haltung, was verbindest du damit und was für eine Art ist nützlich und was auch nicht?
Das Erste, was ich in der These sage, ist, Mindset allein gewinnt keinen Wettkampf. Das bedeutet, die Mentalität ist wichtig und je stärker die Mentalität ist, ich würde es Mentalität vielleicht auch nennen, das sagt mir jetzt gerade in dem Moment mehr zu, es fehlt dann wieder an den Verbindungen. Ich gucke ja wieder quasi das, wo ich sage, wenn einer das Mindset hat, dann bringt es nichts. Aber wenn quasi ich mich an die orientiere und sage, Mensch, ich wachse, weil ich sehe, mein Nebenmann oder meine Nebenfrau hat eine Mentalität, wo ich sage, das ist ja ansteckend, dann wirkt das aufeinander. Und alleine zu sagen, ich komme in einer gewissen Mentalität irgendwo rein und sage ich, dann wirst du an deine Grenzen stoßen, weil du an das System, die Organisation, die Führungskultur, du kommst an alles dran und dann wirst du merken, ja, das Mindset ist ja entweder falsch, ich gehe wieder raus oder ich bin im richtigen System, weil alle Mindsets da begrüßt werden. Dieses, das meine ich, damit ist es nicht alleinstehend. Es ist erstmal sehr, sehr wichtig. Was kann man da mitnehmen? Ich glaube, dass eine Mentalität sich wieder entwickelt durch den Stress. Meine Mentalität wird ja immer getestet in den Momenten, wo es fehlschlägt oder wo ich quasi an meine Grenzen stoße. Und dann ist die Frage, gebe ich auf, gehe ich zurück, versuche ich anderen die Schuld zu geben?
War es nur eine Parole oder ist es wirklich ernst gemeint?
Und dann merkst du, dann wird es geschliffen, weil dann merkst du, auch wenn du auch alleine zu Hause bist, da kannst du ja alles Mögliche dir in die Tasche lügen. Ja, aber. Oder eben nicht. Und es ist eine Mentalität, da weiterzugehen. Und diese, ich kann das auch, das ist auch ein charakterbildender Prozess, diese Mentalität aufzubauen und sie auch weiter zu pflegen und immer wieder, du wächst, also es wird nicht einfacher, weil die Aufgaben größer werden, die du dich stellst. Und du kommst in größere Löcher, in größere Berge und die Mentalität wird immer weiter getestet, aber grundsätzlich versuchst du, diese Mentalität immer weiter wachsen zu lassen auch. Also ich glaube, dass eine Mentalität, eine, nennen wir es auch Haltung oder Mindset, etwas ist, was Beständigkeit schafft. Ich habe gemerkt, auch in meinem Beruf ist es extrem wichtig, welche Mentalität ich habe in einem Moment des Stresses, wenn alle durchdrehen und einer bleibt ruhig im Raum. Oder ich spreche wahrhaftig Dinge an, wo alle sagen, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das ansprichst. Aber das war genau richtig. Dafür brauchst du auch Eier, sag ich mal.
Da musst du natürlich auch mit dem Coach gut abgestimmt sein, ne?
Mit der Führungskraft.
Ja,
absolut. Ein Vertrauensverhältnis haben und. Aber na gut, das ist auch der Auftrag, der artikuliert wird. Was möchtest du von mir? Ja. Möchtest du rumbummeln oder an die Schmerzgrenze dann auch gehen? Das ist sehr verschieden. Aber diese Mentalität quasi zu etablieren, das ist auch der Leistungssport, der immer fordert. Und ich glaube, dass auch wenn du sagst, es ist nur Mindset und nur, du musst auch wieder investieren, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, in dieses Mindset, was pflegt das Ganze? Auch zu reflektieren, was habe ich erreicht und was bringt es mir, um daran weiter zu arbeiten, wenn alle anderen es anders machen. Also wenn dich jemand respektlos behandelt, ändere ich jetzt meinen Wert Respekt und werde auch respektlos, weil du das tust. In den meisten Fällen tendieren Leute dazu. Aber meine Mentalität ist, wenn Respekt für mich wichtig ist, respektiere ich auch Menschen, die nicht respektvoll sind. Ich werde nicht von meinem Wert wegkommen. Ja. Das ist eine Mentalität. Denn mein Ego sagt, hau ihm mal am besten in die Fresse oder mach mal irgendwas. Aber die Mentalität sagt, ey Mensch, ich lasse mich doch jetzt nicht von einem solchen Mindset, mein Gegenüber, diesem schwachen Mindset, mein Mindset jetzt ruinieren oder
nein. Aber gleichzeitig, wenn du in 5 Teams nacheinander arbeitest, wo es immer schwierig ist, dann macht das auch was mit dir, ne? Und dann kann es sein, dass du deine Mentalität unbewusst auch anpasst.
Genau. Das ist ja wieder eine Gruppendynamik, wo ich sage, jeder passt sich an. Es gibt einen Zug zur Mitte, dass die Leute, die eine hohe Leistung haben, zur Mitte tendieren und die eine schlechte Leistung haben, auch zur Mitte tendieren. Also es gibt einen Durchschnittswert.
Ja.
Und das versucht man im Profisport natürlich immer wieder hochzuhalten, also dass alle nach oben tendieren und nicht zur Mitte. Aber es ist absolut menschlich, dass du sagst, das siehst du auch jetzt im gesellschaftlichen Kontext, woran sich alle Leute orientieren. Und du fast schon das Gefühl hast, naja, mit dem, was ich mache, wen willst du da erreichen? Und was? Es hat einen Wert, es hat einen Unterschied. Du wirst herausstechen, Leute werden sich. Und wenn es eine Person ist, für die ich das mache.
Aber es ist erklärungsbedürftig zumindest.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung, aber es geht erstmal darum zu sagen, und auch wenn es erklärungsbedürftig ist, ich mache es trotzdem.
Ja, ja, absolut.
Weil ich daran glaube. Und das ist die Mentalität, das Mindset. Das ist genau das, wo Leute dann im Nachhinein drauf gucken und sagen, boah, ist der erfolgreich oder wow, hat der das geschafft. Und ich sage, ja, guck dir an, was der 20 Jahre davor gemacht hat und gegen welchen Widerstand immer weitergegangen ist. Also Mentalität.
Das ist ja eigentlich immer der Fall, ne? Also Erfolg sieht immer sehr eindimensional aus, aber da steckt viel Struggle, viel hoch und runter, viel auch Mentalität und viel drin, was man nur sieht, wenn man wieder tauchen geht, wie du so schön sagst.
Genau. Und jetzt, um das nochmal abzurunden, um das Teamthema wieder reinzukriegen. Meine Mentalität ist es, dir im Stress zu helfen und dich aufzubauen. Auch wenn du mit mir einen Konflikt hast, zu sagen, ich bleibe mit dir am Ball und werde mit dir den Konflikt lösen. Egal, wie du es gerade findest und egal, wie wir abgerutscht sind. Meine Mentalität ist, wir werden es hinkriegen und ich werde dich dabei unterstützen. Und wenn ich sehe, dass deine Mentalität schwächelt, baue ich dich auf. Ich ermutige dich. Ich stütze dich weiter und ich glaube weiter an dich, weil du den Glauben verlierst. Und das ist der ansteckende Effekt. Und wenn du Mentalitäten hast, die stabil sind, dann rutschen die nicht ab im Stress. Und diese Flöcke zu haben, das nennt man dann Führungsspieler oder eine gestandene Führungskraft, ja, oder auch Mitarbeiter mit viel Erfahrung, die bringen dich dann wieder zurück. Das kann man auch mal thematisieren. Gar nicht zu sagen, welche Mentalität wollen wir haben, das ist zu einfach, da wünscht sich jeder mal irgendwas, aber zu sagen, Mensch, wo ist eigentlich eine Mentalität von uns gefordert in unserem Zusammensein, in unserer Arbeit? Wann ist es dann? Ja, wenn der Kunde hier kommt und mich wieder anschreit. Ja. Und dann, welche Mentalität wollen wir da an den Tag legen? Und diese, also da würde ich wieder sagen, Mentalität alleine gewinnt keinen Wettkampf, sondern wie verwandeln wir das Ganze wieder in eine systematische Idee? Wo reflektieren wir es gemeinsam und wie bringen wir uns weiter? Wie schleife ich deine Mentalität? Iron sharpens iron, ne?
Mhm. Kennst du? Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Aber wir gehen nochmal weiter. These 10, Wahrheit schlägt Harmonie immer. Haben wir auch vorhin schon so ein bisschen gehabt, diesen Punkt, dass wir eigentlich alle uns nur noch vertragen wollen. Du sagst aber, Konflikte machen stark. Was ist jetzt in diesem 10. Punkt nochmal das Besondere?
Ich habe da das Wort brutale Ehrlichkeit unterstrichen. Es ist für mich eine absolute Wertschätzung und ein respektvolles Verhalten, wenn du mir wirklich aufzeigst, was ich nicht sehe oder was du wirklich über mich denkst. Es gibt kaum etwas Intimeres, was du tun kannst, als für mich dich zu offenbaren. Weil wenn du mir aufzeigst, was schlecht läuft oder was ich falsch mache oder wo du sagst, das ist 95%, aber es gehen noch 5%, ja? Und du mir das wirklich sagst, dann hast du davon erstmal gar nichts. Du im Prinzip, ja, im Zweifel bin ich sauer auf dich, da Gabri wieder, sagen wir selber erstmal. So, also, das heißt, diese brutale Ehrlichkeit, weil es ist brutal, es ist etwas, was dir entgegnet, wo du sagst, ja, aber es kommt etwas zu einem Punkt, wo ich sage, ich muss es dir sagen, ich denke es doch so, ich teile es nur nicht mit, weil, ja was, weil ich das Gefühl habe, wir kommen nicht wieder zurück zur Harmonie. Und wir brauchen diese Erodierung, diese Harmonie, das ist ja wieder wissenschaftlich gesehen auch im Sport. Die Homöostase ist das biochemische Gleichgewicht des Körpers. Ein Team ist ein Organismus, haben wir gelernt. Und diese Homöostase bringen wir aus dem Gleichgewicht, damit sie sich erhöht oder verstärkt. Und im Zwischen, also das ist wieder wissenschaftliches Blabla, ne? Aber wenn wir zwischenmenschlich sind, dann sage ich, es gibt nichts Besseres, wenn ich eine Beziehung mit dir aufgebaut habe, wo du mir brutal einschenkst, was du siehst. Und das schmerzt jedes Mal. Und weißt du, warum ich das gerne mit dir mache? Weil du mich da nicht für verurteilst, was ich scheiße mache. Ja, sorry, Entschuldigung für den Ausdruck, aber genau darum geht es. Das ist brutal ehrlich, diesen Ausdruck zu wählen und nicht irgendeinen anderen verblümt. Und zu sagen, und du triffst mich damit, weil du ja recht hast. Und dann merkst du, dann falle ich erstmal in mich zusammen und bin, und jetzt sagen, ja, jetzt friss. und das macht das. Sondern ich merke, mein Gegenüber ist immer noch mit mir da. Der schenkt mir das ein und gleichzeitig gibt er mir Support.
Das ist wichtig, ne?
Ja, genau.
Dass diese brutale Ehrlichkeit nicht nur die Ehrlichkeit dann ist, sondern immer auch ein Angebot, etwas zu tun oder zu helfen oder was auch immer. Weil das kennen wir natürlich auch. Ich hau jetzt mal einen raus, weil ich was sehe. Das mag ja auch so sein. Und dann gehe ich wieder. Aber dann hilft es ja nicht unbedingt, weil das ist ja das Ziel, ne? Dass sich etwas entwickeln und verbessern kann, beim Gegenüber ja bestenfalls.
Zwei Punkte zu der These noch. Ich sehe vor allem gerade im politischen Spektrum ganz oft den Fall, dass quasi Dinge nicht angesprochen werden, dass wir nicht faktisch auf Dinge gucken und sagen, wir sprechen Dinge an, die entsprechen nicht meiner Realität. Ich wünschte mir, das wäre irgendwie anders oder ich würde es anders sehen oder... Und ich korrigiere mich, weil ich, sage ich mal, Wahrheiten zuhöre, die auch existieren. Es gibt ja nicht eine Wahrheit, es gibt Wahrheiten von jeder einzelnen Person, aber die interessieren mich, weil es Dinge sind, die ich eben anders sehe und die irritieren etwas bei mir. Und dann versuche ich erstmal zu verteidigen meine Idee oder meine Vision, dass ich bloß richtig bin mit dem, was ich sehe und das macht der andere natürlich auch. Ja, dann sage ich ja und dann stecken wir fest, dann kommen wir gemeinsam nirgendwo hin. Und ehrlich zu sein und zwar auch mal hinzuschauen und zu sagen, hey, Gabriel, du hast recht, das habe ich verbockt. Leute, das haben wir verbockt. Ja, Corona-Pandemie, zu sagen, hey, das haben wir aufgearbeitet und das sind eklatante Fehler. Dafür stehe ich gerade und alleine dieses gerade stehen würde schon was in dir machen. Wo du sagst, wow, du gewinnst gerade an Respekt, weil du eingestehst, dass du nicht alles richtig machst und auch von der Bereitschaft sagst, wenn es etwas Falsches ist, jetzt kann ich es erst korrigieren. Wenn ich mal sage, ich mache nichts falsch, brauche ich auch nichts zu verändern. Weil ich Angst habe, dass ich abgewählt werde oder weil ich Angst habe, aus meiner Position zu kommen oder das besteht ja auch in allen anderen Unternehmen der Fall. Also ich möchte lieber hier mitschwimmen, meine Schäfchen im Trockenen halten, das nicht gefährden. Was ich gefährde, ist den gemeinsamen Erfolg. Jeder fängt an und das...
Dann lässt man lieber den Erfolg und versteht sich weiterhin so halb cool.
Ja, und jeder macht so seinen Cash, ja, und jeder so bloß nicht auf den Schlips treten. Das ist aber kein Miteinander, das ist geheuchelt. Und da geht es darum, dass das wieder diese unbekannten Dynamiken sind, wo ich sage, wenn du diese Dynamik anstößt, wo erstmal im Raum jeder für sich denkt, ey, warte mal, wir haben nicht den Kern angesprochen oder hier duckt er sich wieder weg. Das geht konsequent weiter und da wünsche ich mir dann von meinem Gegenüber wie dir zu sagen, Henrik, was machst du da? Zeig dich. Du duckst dich weg. Das hat mir mein Onkel und da kommen wir wieder zu der Zusammenarbeit, der Pain in the Ass.
Mach dich gerade.
Das war das A und O. Versteck dich nicht. Ey, was machst du da? Tauch nicht ab. Jetzt bleib stehen. Entschuldige dich, geh zu der Person hin, gestehe deinen Fehler ein. Der hat mich in Sachen reingezwungen.
Da, ja, das ist schon unbequem.
Da habe ich den Geschäftsführer anrufen müssen und den angerufen und gesagt, hey, Entschuldigung, und ich habe das reflektiert.
Ich find's noch
das ist, ja, das ist meine Perspektive und die Verunstimmung hier und da und das war mein Fehler. Das sind Telefonate, da kriege ich Gänsehaut immer noch. Und die Reaktionen waren durchweg positiv, weil diese Person gesagt hat, ich respektiere, was du tust. Ich finde, deine Aufrichtigkeit zeigt mir deinen Grundwert. Und das lässt mich mit dir weiter zusammenarbeiten und ich bin positiv gestimmt, dass wir wieder zu einem guten Ergebnis kommen, obwohl du das verbockt hast. Das sind Momente, wo ich sage, Mentalitäten, die sich da aufbauen und miteinander, wo ich sage, das, was ich hier reingeschrieben habe, ist nicht etwas, was ich aus Büchern gelesen habe, sondern was ich erfahren habe. Der zweite Punkt zu dieser These ist, ich habe ein wunderbares Zitat gefunden und das berührt mich immer wieder. Ehrlichkeit ohne Liebe ist Brutalität. Und Liebe ohne Ehrlichkeit ist scheinheilig. Und da sind wir wieder bei einer Paradoxie.
Das finde ich auch sehr gut, ja.
Und das ist etwas, wo ich sage, das trifft zu menschlich, das trifft etwas extrem zu, was ja am Ende entweder eine Brutalität oder eine Scheinheiligkeit zur Folge hat. Und genau das ist es. Entweder sind wir in einem System drin, wo wir sagen, du bist nur scheiße, mach bitte besser, du musst noch 5%, es ist egal, du bist austauschbar.
Erleben wir oft in der Arbeitswelt.
Ja,
ne?
Fußball, ja, okay.
Oder da.
Oder scheinheilig, wir alle lügen uns in die Tasche, wir gucken, was ist das für eine Gemeinschaft, wir reden gar nicht miteinander. Alle denken irgendwie im Zwischengespräch was anderes, aber wenn wir zusammensitzen, dann tun wir so, als wäre nichts.
Und es wird auch nichts gerockt, es wird auch nicht erfolgreich gearbeitet, dann im schlimmsten Fall.
Genau. Und da haben wir erstmal die Ehrlichkeit drin, also Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, zu sagen, was du denkst, es auszuhalten und es abzufedern wieder mit Liebe. Das ist wieder so ein Wort, womit Leute sagen, das ist doch im Business-Kontext. Ich sage, bitte. Alle sagen im Fußball, das ist unser höchstes Gut, woran wir uns orientieren. Da sagen, ich liebe den Fußball. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe das Zusammensein. Ich sage, ja, aber den ganzen Prozess doch nicht. Und da gibt es Liebe, wo ich sage, Liebe ist etwas, was uns abhanden gekommen ist, wo wir keine Zahl dran machen können, was wir viel wieder nach vorne bringen, ist auch ein Glaubensgrundsatz oder auch eine Glaubensfrage bei mir. Grundsätzlich, da hatten wir uns kurz bevor dem Podcast warm gesprochen, das ist eine Haltung, die für mich etwas ist, wo ich mich demütige und eine Position bringe, mit meinem Gegenüber zu etwas hinzukommen. Und Liebe, weißt du, warum sich die meisten Leute nicht lieben? Weil es verdammt schwierig ist. Nicht, weil es einfach
genau,
ist.
Genau, es ist einfacher, scheinheilig zu sein.
Richtig.
Hey, how are you?
Convenient. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist quasi zur These 10 nochmal, Wahrheit schlägt Harmonie immer, sage ich. Da geht es in eine... wieder ins Tieftauchen, wieder in diesen Stress, wieder in dieses, boah, jetzt kriegen wir, hauen wir uns das Ding hier um die Ohren. Aber danach ist geil. Das ist ja wie mit der Sauna. Schwitzt ja 20 Minuten, danach sagst du, oh, wie schön war Sauna. Ich sag, aber doch nicht in der 20. Minute. Da schwitzt du doch die eine ab und sagst, oh mein Gott. Oder. Und das ist etwas, wo ich sage, Respekt ist wichtig, aber es geht immer darum, was bringst du mit? Das ist auch eine Investition, meine Bereitschaft, mich hier transparent zu machen und das Vertrauen den anderen zu geben, dass in diesem vulnerablen Moment ich euch vertraue, dass das zu einem Guten hier sich wende. Das nennt man ja Intimität. Ich habe ein Quote hier von Jackson Irvine drin, der das gesagt hat. Der sagte, während meiner Zeit hier fehlte es an echter Verbundenheit und Intimität zwischen den Spielern. Ich denke, Hinnerk hat uns einander näher gebracht. Es war eine besondere Saison und ich glaube, er hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Diese Intimität, ich hatte letztens einen Austausch auch mit St. Pauli-Spielern, 3 Stunden Kaffee getrunken, ein bisschen, ne, wie war es damals? Und da ist uns aufgefallen, was in dieser Intimität eigentlich alles passiert. Und die Schwierigkeit bei Intimität ist die, dass ich sage, was da drin möglich ist, ist unglaublich. Ich kann sie aber nicht transparent machen. Weil ich könnte jetzt sagen, Gabriel, wir beide haben einen intimen Moment gehabt, darf ich den teilen?
Ja.
Jetzt dürfen wir es öffentlich machen. Und ich darf von all diesen Dingen, die ich erlebt habe, gesehen habe, zwischenmenschlich zwischen denen gesehen haben, dieser Intimität,
das
die
der
Schlüssel
dort.
Ist, ja. Kann ich nicht aufmachen.
Nee.
Ich müsste einen fragen, können wir diese Situation nehmen, um mal einen Podcast oder ein Seminarform oder Workshop-Vortrag das zu nutzen? Und du merkst ja auch, ich werde immer vorsichtig, wenn ich so an diese Beispiele gehe.
Aber du hast so ein paar Prinzipien halt rausgenommen, ne?
Richtig, genau, um das dann quasi, also es interessiert natürlich alle zu sagen, wie läuft es dann wirklich unter der Bettdecke dann ab, ne? Also so, ich denke, diese Gespräche sollte man mal führen, aber wir können ja gerne über eure Intimität sprechen und zu sagen, was hält dich davon ab? Also intim geht es immer in das höchst Private. Das hat man immer so ein bisschen, das weißt du alles, mein Pickel am Po und so ein Kram, so, wo ich sage, nee, das ist es nicht, sondern es ist etwas, was du von dir preisgibst, was ein anderer wertschätzt und versteht, dass wenn er sich mit oder sie sich mit dir darin bewegt, es nicht nur Freiheiten, sondern ein Potenzial sich darlegt, was enorm ist. Und diese Intimität, da müssen wir uns langsam ranrobben. Und langsam die aufbauen. Und wenn das am Tisch ist und du hast 5 oder 10 Leute in deinem Team, die da reintappen, dann ist die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, wie geht's dir heute mit Dings? Das ist die normalste Frage der Welt. Mir geht's heute scheiße, Leute, aber lass mal weitermachen und ich brauche keine Hilfe. Alles okay. Ja, wenn was ist, sag Bescheid. So reden Leute, die Intimität haben. Da ist in einer Minute geklärt, wie es mir geht. Der andere sagt, pass mal auf, ist scheiße. Ich adressiere das jetzt nochmal hier. Ich brauche von euch Folgendes. Und die fragen nicht nach, wieso und warum. Die akzeptieren, du siehst das, wir wertschätzen das und wir wollen mit dir da wieder hin. Also wenn diese Intimität, deshalb meinte ich auch mit diesem dritten Darm, wenn diese Intimität aufgebaut ist, dann kannst du erstens, das geht nicht wieder zurück. Also wenn ich mit Jackson Irvine diese Intimität habe.
Also es gibt erstmal eine gewisse Ehrlichkeit, es gibt jetzt kein Ja geht so, was ja nichtssagend wäre, sondern du kriegst schon ein Gefühl, wie geht's dem und du akzeptierst aber, wenn derjenige jetzt nicht drüber reden will. Du kriegst ein Gefühl dafür, wie viel er darüber sagen will und wenn nicht, ist auch okay.
Ja, ich vertraue dem Ganzen. Ich kann auch wieder einchecken und sagen, sag mal, bist du sicher, ein zweites Angebot stellen, okay. Entscheidend ist, dass wie fühlt sich die Person, wenn sie sich öffnet.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist eine Geschichte. wie fühle ich mich dir gegenüber, wenn ich mich dir gegenüber, ich habe ja heute quasi etwas preisgegeben, wo du merkst ja auch, ich habe ein Publikum hier, ich gebe jetzt was von mir preis, habe ich gesagt, das merkte ich, ich zögere, soll ich das wirklich jetzt
das
hier
mit allen
teilen?
Das ist ja auch ein Vertrauensbeweis mir gegenüber.
Genau, und auch allen Nichthörern dann wiederum, okay, dir, ich habe glaube ich zu dir höheres Vertrauen als zu den anonymen Hörern hier.
Wir werden in den Kommentaren nachlesen, wie es ausgegangen ist.
Genau, dann ist das eine zu sagen, wie fühle ich mich, wenn ich mich dir gegenüber öffne. Wenn wir in Teams sind, dann sage ich, das höchste Gut, was du hier erreichen willst im Stress, jetzt dich öffnen und jetzt im Stress verbunden und das zu machen, das ist der Kern, die Quintessenz, die absolute Essenz für Erfolg, wenn du im Stress diese Beziehung hast und sie aufmachen kannst und sagen kannst, so denke ich und ich sage, jetzt ist nichts mehr unter der Decke, wir wissen alles, wie es ist und wir gehen damit produktiv um. Da sich zu dedicaten. Das ist der pure Erfolg, was Teams angeht. Das ist der schwerste Moment von allen. Niemand lernt das. Alle haben Angst davor. Alle haben Angst zu verlieren. Zu Recht, weil es Dynamiken gibt, Strukturen gibt, auch im Leistungssport, wo man sagt, ist alles transparent, nach außen, Öffentlichkeit sofort. Und dahin zu kommen, dass du sagst, auch die Teammates, die halten dir die Fresse und die haben mit mir etwas vor, wo sie das akzeptieren und lernen. Ohne, dass du das Wort Intimität benutzt. Ich habe niemals gesagt, bitte Intimität.
Sprache ist,
sondern du
sehr
bringst
wichtig.
Es wieder in einer Form, wo Leute sukzessiv quasi da wie der Frosch im Wasser gekocht wird. Da merkst du auch jetzt wieder bin ich an einem in der Thematik emotional tief drin. Leute werden an meiner Energetik erkennen, worum es geht.
Ja.
Und das ist es. Das sage ich, Wahrheit schlägt Harmonie immer,
ja.
Wenn wir es schaffen, das produktiv zu nutzen.
Aber wir brauchen die Liebe.
Yes.
Finde ich sehr gut. These 11. Handlungsschnelligkeit ist die neue Strategie. Und die kann ja auch erst entstehen, wenn wir bereit sind, zu investieren und zu hinterfragen. Ne? Also wenn wir eben nicht diesen Status so verteidigen wollen, es gibt ja immer gute Gründe, warum das alles so ist, wie es ist. Das kennen wir in Unternehmen auch. Bei uns funktioniert das nicht oder haben wir schon probiert, geht bei uns nicht, weil. Und ich habe mal so ein Kartenset geschenkt bekommen, da standen diese ganzen Floskeln drauf. Die hat man dann in einem Workshop auf den Tisch gelegt, dann konnte sich jeder mal eine Karte ziehen, passend zu dem, was er so erlebt. Das kennen wir. Und gleichzeitig kommt dann so die Führungskraft und sagt, wir müssten aber schneller, besser zahlen und so weiter. Und dann ist immer so die Frage, ja wie? Hä?
Wo wir darauf abgezielt haben mit dieser These ist, dass also wie schnell ist unsere Welt geworden, auch digital, was sich verändert, was heute aktuell ist, ist morgen ja, altmodisch irgendwie. Und die Strategie muss immer wieder angepasst werden und wie willst du auf 10 Jahre planen? Also nimm mal das Thema AI, also was das verändern wird in den nächsten 10 Jahren. Da sitzen wir hier und sagen, also hoffentlich. In den
nächsten 10 Monaten wahrscheinlich schon.
Ja. Krass. Wie willst du da planen? Was für eine Strategie?
Ja.
Und die Handlungsschnelligkeit bedeutet, was du auch sagtest, ist, wenn diese Irritationen nicht zwischen uns sind, die uns aufhalten, uns da anzupassen und uns auch zu sagen, ey, der Versuch war nicht gut. Und dann, aber es war mein Versuch und was soll das? Und warum kritisierst du mich jetzt? Und sagen, okay. Es geht also um die Handlungsschnelligkeit. Das bedeutet, wir können Sachen sehr schnell antizipieren, weil wir zusammenbleiben und diese ganzen Teamdynamiken, Irritationen ausbleiben. Und wir ein Organismus sind, der tatsächlich schafft, sich fast ausschließlich auf das Sachliche zu fokussieren. Dadurch sind wir beweglich und handlungsschnell. Das ist quasi die These dahinter. Und was uns auffällt, ist eher das Miteinander als quasi die Anpassung.
Man könnte auch sagen agil. Das war so ein Wort, was man so in den letzten 10 Jahren gern benutzt hat.
Ja, ja. Auch so Buzzword für mich. Wenn ich sage, agile
total.
Methoden finde ich gut, grundsätzlich.
Aber die Idee von agil, ja?
Da ist eine Methode.
Ich reagiere
drin.
Oder agiere sogar bestenfalls.
Ja, Loops, Reflexionsloops und. Ja. Wo ich sage, die Methode ist super. Jetzt mach's aber bitte menschlich und dann wieder im Stress. Und dann will ich gucken, was deine agilen Methoden machen, wenn wirklich wieder alles am Brennen ist und es um Existenzen geht und um Umsätze und wichtige Faktoren und. Und dann agier mal ass. Nein, also wie gesagt, ich möchte bitte keinen, für alle nochmal Korrektur hier. Agile Methoden sind wunderbar.
Aber die Methode ist nicht das, worum es geht, sondern zu gucken, was hilft uns jetzt in dieser Situation. Ne? Wo wollen wir hin und wie müssen wir den Kurs anpassen, um da hinzukommen?
Die Beziehung hilft mehr als die Methode.
Ja.
Und die Methode ist immer nur ein Schritt zu etwas und kann man machen, aber ist auch nicht für jeden so agil. Aber ich denke, ich glaube, es ist rübergekommen, ne? Dass je störungsfreier wir sind, desto handlungsfähiger sind wir und desto mehr können wir in dieser Welt reagieren.
Hinak, da steckt unheimlich viel drin. Ich glaube, das kann man sich auch auf 0,5-fache Geschwindigkeit anhören, weil das muss man mal wirken lassen.
Mm, schön.
Das ist ja eigentlich fast eine Grundlage für ein Buch jetzt, finde ich. Yes. Habe ich so schon nebenbei gedacht.
Ja, ich werde immer wieder darauf angesprochen, wann schreibst du dein Buch? Es ist schon, das Dokument ist auf meinem PC geöffnet.
Coming soon, ja.
Ja, und ich habe immer so einen hohen Anspruch, das richtig zu machen. Also es ist ein unterhaltendes Buch, es ist ein Sachbuch. Wen willst du ansprechen?
Es wird aber doch zeitlos sein. Oder meinst du, es wird in einem Jahr nochmal eine ganz andere Erkenntnis geben zu Teamwork?
Es wird eine andere Erkenntnis geben, weil ich sie ja dann revolutionär durchgesetzt habe und die Thesen endlich erkannt wurden. Aber es stimmt, die Thesen, die wir jetzt aufgestellt haben, hier sind eher zeitloser und auch nicht so stark zeitlich gebunden. Ich möchte nur gerne ein Buch schreiben, wo Leute wirklich sagen, das lese ich gerne. Und ich würde es gerne spicken mit Insights. Und
Stories.
Ja, genau. Und auf gleicher Seite würde ich sagen, ich nehme aber auch richtig was mit. Und ich stehe mir da eher selber im Weg. Ich fange an, das zu tippen und zu machen. Und wenn ich so Unterstützung habe, wie von Sven jetzt zum Beispiel. Oder
frag doch die KI. Die schreibt das für dich.
Ja, da bin ich noch echt oldschool. Die kann das schreiben.
Aber ob das dann in deinem Sinne ist, ne?
Genau, und das fügen wir jetzt quasi zusammen. Bist du daran interessiert, dass ich dir noch erzähle, wo ich an meine Grenzen gekommen bin? Ich habe diese Frage noch aufgearbeitet. Absolut. Da haben wir dafür noch Zeit.
Last but not least.
Okay, dann kommen wir jetzt noch mal ein bisschen Intimität in meinem Bereich, weil ich habe diese Frage mitgenommen und sie hat mich lange beschäftigt und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht.
Das freut mich.
Und es sind, ich habe jetzt hier 5 Punkte aufgeschrieben, ich nenne sie ganz kurz. Ich komme an meine Grenzen, wenn ich emotional aufgebraucht bin oder erschöpft bin. Das heißt, wenn ich mich übernehme oder wenn ich quasi aus diesen Komplexitäten jeden Tag ein- und aussteige, dann muss ich mich wie ein Profisportler regenerieren. Ich werde auch sehr antisozial.
Du kannst wahrscheinlich auch nicht 3 Teams gleichzeitig begleiten, oder? Du musst dich wahrscheinlich auf irgendwas auch fokussieren, oder?
Mache ich auch. Also es ist ja im Unternehmen ein bisschen andere Taktung als beim Sport.
Ja.
Im Sport ist das nicht möglich,
ja,
aber im Unternehmen ist das möglich. Aber da kommst du quasi aus diesem manchmal konfliktorientierten oder diesem Stress rein und raus und dann habe ich auch keinen Bock, abends dann für einen Freund da zu sein und das dem dann seine Probleme mir anzuhören. Also da komme ich an meine Grenzen und muss da immer wieder gucken, dass ich quasi mich auffange. Das zweite Grenze ist, wenn Verantwortliche stur sind oder keine Bereitschaft haben, sich zu reflektieren. Wenn die vitalste Funktion im Raum immer nur einfordert und selber sich den Spiegel nicht vorhalten lässt oder selber an diesem Prozess nicht partizipiert, wovon sie profitieren möchten, dann komme ich auch an meine Grenzen. Das ist eine Limitation, das wäre eine Grenze. Das nächste ist, wenn organisatorische Strukturen entstehen, die oder bestehen, die dem Team immer wieder das Wasser abgraben, aus Ressourcen und zeitlichen Dingen und völlig überfordern und sagst, das kann so nicht klappen, das System spiegelt es dir, aber man will nichts daraus ändern, ist es sehr schwer, Teamdynamiken überhaupt anzusprechen. Also es geht immer, aber es gibt wirklich Strukturen, wo ich sage, du isst keine Proteine, du isst gar nichts und du willst trainieren gehen und du wunderst dich, dass du jedes Mal umklappst beim Training. Ja, genau so ist es auch in Organisationen. Mhm. Manchmal, ich komme an meine Grenzen, ich versuche sehr professionell und methodisch vorzugehen und wenn meine eigenen Werte berührt werden, dann fordert mich das heraus, weil ich mich ja mit den Projekten identifiziere, ich baue ja auch Verbindungen aus zu den Menschen, ich habe ja eine hohe Leidenschaft in dem Moment und wenn ich dann merke, da werden Werte berührt, die nicht in Ordnung sind, dann muss ich in meiner Rolle bleiben und würde gerne als Mensch mich mehr zeigen in dem Moment, muss aber aufgrund meiner Professionalität da bleiben und das bringt mich an meine innere Grenze, wo man dann ein gutes Gespür haben muss, wo man das platziert, was auch immer, wenn man es denn möchte und muss. Und die absolute Grenze ist bei mir Bösartigkeit und Anfeindung. Ich rede nicht von schwierigen Führungskräften oder von schwierigen Momenten, sondern es gibt, ich habe das Gott sei Dank nicht oft erlebt, aber es gibt Bösartigkeiten und die sind sehr perfide und sehr subtil. Da kommst du an Grenzen ran, weil das nicht in Ordnung ist. Und auch Anfeindungen, auch das macht ein Leben.
Du bekommst es vielleicht auch gar nicht immer mit. Ne? Ich glaube, das haben wir auch schon alle erlebt. Also das geht ja mit Lästern hinterm Rücken los. Und dann irgendwann dringt das so zu einem durch.
Es ist ein Unterschied, ob man Bösartigkeit sieht und quasi dabei sitzt und sagt, wie Bösartigkeit quasi ausgetauscht wird oder wenn es dir selbst widerfährt. Beides ist für mich schwer auszuhalten. Auch Anfeindungen. Da ist etwas, wo man ein Korrektiv geben möchte Und manchmal kann man dem System nicht helfen, man kann das einen Auftrag ablehnen, man kann da verschieden mit umgehen, aber ich sage, es bringt mich innerlich zu einer Grenze und da muss ich mich auch dann, wenn es mich abends beschäftigt, weißt du, und ich sage, wow, was läuft da ab? Und ich kann das nicht loswerden. Dann merke ich, da ist eine Grenze überschritten, wo ich dann auch sage, egal wie sehr ich meine Leidenschaft fühle und meine Berufung, aber da muss ich mich von distanzieren abbringen, auch weil ich quasi Bösartigkeit nicht fördern möchte.
Ja.
Das sind die 5 Grenzen zu deiner Frage vom letzten Mal. Die wollte ich nochmal loswerden
hier. Danke. Und ich würde diese Frage auch gerne mal in die Runde geben. Vielleicht kann man sich das auch einfach selbst nochmal fragen. Was bringt mich an meine Grenzen? Warum ist das so? Und wo gehe ich vielleicht auch mal über meine Grenze hinaus oder wo verschiebe ich die Grenze oder wo lerne ich mit meiner Grenze umzugehen, ist vielleicht die bessere Frage. Ne?
Genau, und damit hast du ja letztlich auch super zusammenfassend wieder zusammengebracht, wo es im Team geht. Wir gehen an unsere Grenzen gemeinsam und da müssen wir uns begegnen. Das Teamarbeit im Kern, egal wo du bist. Ich habe das Gefühl, wir kommen zum Ende des Podcastes. Vielleicht nochmal in eigener Sache. Ich würde einmal gerne nochmal Leute darauf aufmerksam machen, dass ich bei LinkedIn unterwegs bin. Da gebe ich mir sehr viel Mühe, Inputs zu geben den ganzen Tag.
Kommst du also noch nicht an deine Grenzen?
Nein. Meine neue Speaker-Seite ist raus, hinaksmolka.de, auf der ihr nachgucken könnt für Workshops, Speak, was auch immer das Thema euch interessiert. Da ist auch, sind auch die Thesen zu finden, die 11 revolutionären Thesen für gemeinsamen Erfolg unter News. Und dann werdet ihr da den Link finden zum kostenlosen Download. Ansonsten den Podcast natürlich gerne weiterleiten und ich freue mich, wenn auch Leute auf mich zukommen, auch ohne Auftragsidee, die sich austauschen möchten, interessiert sind. Das ist mein Thema, ich rede gerne darüber, ich diskutiere gerne darüber, ich bin gerne für Austausch, gerne bereit. Also,
und es ist viel zu tun da draußen.
Ja, also bitte, wenn ihr Ideen, Sorgen, Probleme habt und ihr euch austauschen wollt oder auch ein Feedback gebt oder auch Kritik an dem, was ich sage. Ja? Also alles ist willkommen, kommt gerne in den Austausch. Ihr findet meine Kontaktdaten überall und ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank für die erneute Einladung.
Ich danke dir. Da steckte wieder enorm viel drin und wir tun natürlich alles in die Shownotes. Also besucht den Hinnerk mal online oder ladet ihn ein zu euch, zu eurer Veranstaltung, in euer Team. Und generell können wir, glaube ich, alle viel lernen, was unser Teamwork angeht. Die allermeisten sind ja dann doch irgendwie in Teamkonstellationen unterwegs. Und auch so kleine Teams im Privaten, im Ehrenamt oder in der Family können, glaube ich, weiterkommen, wenn man ins Reflektieren kommt. Von daher vielen, vielen Dank.
Erfolg und vielen Dank.
Bis bald, mach's gut und wir hören uns dann mit Sicherheit nochmal zu einem dritten Podcast wieder.
Yes.
Vielleicht hast du dann schon dein Buch fertig. Wir werden es verfolgen. Ciao, mach's gut.
Ciao, ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Hinnerk in den Shownotes, also checkt mal sein LinkedIn und seine Website. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal bei meiner Website vorbeisurfen, gabrielrath.com. Da gibt's auch Blogposts. Zum Beispiel habe ich kürzlich darüber geschrieben, was bei uns so schief gelaufen ist, ein riesengroßer Fehler von mir, als wir mit der Family in den Urlaub fahren wollten. Über sowas schreibe ich. Ich schreibe aber natürlich auch über New-Workige Geschichten. Und ihr könnt euch auf meiner Website informieren über meinen Storytelling-Newsletter, mein Storytelling-Sparringsprogramm und ich bin auch als Keynote-Speaker und Moderator am Start. Also bucht mich gerne für eine unterhaltsame halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder auch Stunde, so wie ihr mögt. Ich bin auch unterwegs, stehe auch auf Bühnen, alle Dates auch auf meiner Website. Ansonsten könnt ihr auch gerne connecten mit mir auf Instagram, auf TikTok, YouTube, bin ich überall am Start, könnt ihr alles in den Shownotes checken und dann gerne mit mir connecten. Und last but not least, gebt mir euer Feedback. Ich würde gerne wissen, wie gefällt euch das Ganze? Wenn es euch gut gefällt, dann bewertet diesen Podcast bitte in eurer Podcast-App mit 5 Sternen. Ansonsten schreibt mir auch gerne eine Nachricht, wenn irgendwas nicht so cool ist. Vielen Dank dafür und wir hören uns dann Freitag wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt connected.